Menschen sind zu Opfern bereit, auch wenn es an ihre persönliche Situation geht, wenn sie wissen, dass es sinnvoll ist, zu einem besseren Großen und Ganzen führt. Wir sind wirklich nicht verteidigungsfähig. Das müssen wir in aller Härte formulieren. Das wissen auch die Leute. Vertrauensverlust in das Funktionieren unseres Staatswesens. 73% der Bürgerinnen und Bürger halten unseren Staat im Moment nicht für genügend handlungsfähig oder für überfordert mit seinen Aufgaben. Das ist die korrekte Beschreibung. Was sind überhaupt Gelingensbedingungen für Politik per se? Welche strukturellen Veränderungen müssen wir eigentlich angehen in diesem Land, damit im Grunde jede Form von Politik, egal welche Koalition, welcher Couleur, am Ende aus der Perspektive des Bürgers überhaupt wirkungsvoll sein kann, also es wirklich auch ankommt?
Ihr hört Deep Tech Unlocked. Ein Podcast mit Thomas Lange und Thorsten Lambertus. Von 1E9, eurer Community für Zukunftsoptimismus.
Deep Tech Unlocked ist diese Woche wieder zurück. Thomas, ich freue mich auf die neue Episode mit dir und wir haben das ja immer mal wieder. Manchmal sind wir sehr tief in der einen Technologie, in der anderen Industrie und heute zoomen wir nochmal mit dir gemeinsam und unserem Gast sehr stark raus. Ich möchte mal einleiten mit einem konkreten Zitat aus dem aktuellsten European Deep Tech Report, der ganz vorne schon in der Executive Summary sagt: Fragmentation. Europe suffers from high friction, fragmented regulation across countries. Und wir sprechen ja, so wie der Titel es auch besagt, viel über das Thema Deep Tech in diesem Podcast. Neue Antriebe, Materialien, Life Science, Energie. Wir hatten ja ganz viele spannende Zukunftsfelder und die Frage, wie man aus diesen Technologien auch den wirtschaftlichen Mehrwert bauen kann. Eine Frage, der widmen wir uns immer wieder, auch in der Reflexion, da stolpern wir drüber. Indirekt haben wir eigentlich den Staat, den diese Technologie braucht. Und wir haben das von der kleinen Regulatorik im konkreten Fall, wir haben das mit der großen Frage Venture Capital, wie mobilisieren wir das, wie können wir Rahmenbedingungen schaffen, wie können wir Rahmenbedingungen schaffen, Thema EU Inc., dass auch hier Dinge harmonisiert werden, einfacher gemacht werden, mehr Stärke auf dem europäischen Kontinent kreieren. Also es gibt immer mal wieder Punkte und gerade im Deep Tech, weil es kapitalintensiv ist, weil es regulierungsnah ist in den unterschiedlichen Segmenten und Märkten. Es hat eine strategische Relevanz, Technologiesouveränität als ein großes Themenfeld. Es braucht einen handlungsfähigen Staat, der schnell entscheidet, der klug reguliert, gezielt vielleicht auch investiert, vielleicht auch manchmal auch seine Finger rauslässt. Und das braucht es alles, damit Deep Tech tatsächlich funktioniert. Und im Zuge und im Vorfeld deines Interviews heute für an dich auch nochmal die Frage, was hat dich gerade getriggert, genau dieses Thema jetzt auch hier bei uns zu platzieren?
Naja, ich habe mich nochmal gefragt, Thorsten, was sind denn so sozusagen auch die, ich sag mal so, die Väter und Mütter des Erfolges, wenn man jetzt mal an unseren Fortschritt auch denkt als Volkswirtschaften, als Gesellschaft. Und also wenn man nach den Ursachen bestimmter Hindernisse am Ende fragt oder auch den Dingen, die uns möglicherweise erfolgreich machen, doch immer an sehr basale Sachen. Also bei jeder Begeisterung für eine einzelne Technologie, einen einzelnen Unternehmer, das ist das super. Aber die Frage ist, was ist ja eigentlich der Nährboden? Und das hat mich dann doch nochmal zu der Frage gebracht, auch wenn man Staat jetzt mal nur als Teil der Gesellschaft vielleicht auch betrachtet und man noch ein Stück rauszoomt und sagt, was macht eigentlich eine zukunftsfähige Gesellschaft aus? Das klingt ja nach einem sehr abstrakten Thema, aber da stecken ganz viele Sachen drin und der Staat ist ein Teilbereich dessen, den man sich da angucken kann. Und ich glaube, unser Gast ist sehr gut geeignet, diese Themen einfach mal ein bisschen auseinanderzuziehen, um zu sagen, was ist die Basis, die wir eigentlich immer brauchen und wo wir dann die einzelnen Teile oben drauf bauen können? Ja, wir brauchen dann eine gute Raumfahrtstrategie. Ja, wir wollen uns beim Quantencomputing ganz nach vorne bewegen, vielleicht beim Thema Kernfusion und so weiter. Aber der wirklich breite Sockel unten drunter oder auch wenn du an das Gespräch mit Christoph Schmidt denkst, was sind die Grundvoraussetzungen eigentlich erstmal für Innovationen in einer Volkswirtschaft? Das mal ein bisschen wirklich ganz breit mal zu beleuchten, das gefiel mir gut. Und ich habe in Vorbereitung jetzt auch auf unser Gespräch mir nochmal eine interessante Studie vom ZEW in Mannheim angeguckt. Und zwar haben die Kollegen eine sogenannte Zukunftsquote berechnet. Also im Moment, wir reden ja viel wieder über den Bundeshaushalt, über Sondervermögen, über Investitionsquoten. Und die Forscher am ZEW haben dem nochmal eine etwas andere Sichtweise auch gegenübergestellt und haben gesagt, können wir denn eigentlich an dem Haushalt ablesen, welcher Anteil des Haushalts geht denn in das Thema Zukunft? auch jenseits jetzt offizieller Investitionsdefinitionen. Also da sind dann auch Dinge wie Humankapital mit drin, Forschungsfragen. Und was ganz interessant ist, wenn man sich mal anguckt, wer sind da die Spitzenreiter? Das sind Länder wie die Schweiz und Schweden, die da sehr weit vorne sind, die um 30% bis knapp ein Drittel etwa ihre Haushalte in Zukunft investieren, was ich sehr bemerkenswert finde. Deutschland befindet sich da leider nur etwa im EU-Durchschnitt. Also sind wir so bei etwas über 20%. Und dann habe ich mir die zugegebenermaßen sehr unwissenschaftliche Frage gestellt. Wie steht das denn im Verhältnis eigentlich zu dem Wohlbefinden einer Gesellschaft? Also du kennst doch bestimmt diesen Happiness-Index, der dann auch einmal im Jahr veröffentlicht wird, wo es immer um die glücklichsten Länder der Welt geht. Es sind immer die Finnen, interessanterweise. Und die haben mir dann auch meine Geschichte kaputt gemacht, weil ich natürlich eigentlich gerne eine Beziehung herstellen wollte, zu sagen, na guck mal, die Schweden und die Schweizer, die investieren in Zukunft und das sind auch die glücklichsten. Die sind auch tatsächlich in der Spitzengruppe mit drin. Finnland ist die Nummer eins, genau wie du sagst, liegen allerdings bei dem Thema Zukunftsquote eher sehr unterdurchschnittlich. Also ich kann mir viele Erklärungen dazu ausdenken, aber wenn uns Sozialwissenschaftler, Ökonomen, Glücksforscher zuhören, bitte gerne Bescheid sagen, ob es dazu neue Erkenntnisse gibt. Wenn man es wieder ein bisschen nochmal ins Verhältnis setzt, zum Beispiel jetzt über den Global Innovation Index und das jetzt ganz bewusst, ohne diese Indizes auch überbewerten zu wollen, aber einfach jetzt mal nur der Diskussion halber, dann stimmt das Bild eigentlich schon wieder ein bisschen. Also Länder wie Finnland, Schweiz, Schweden gehören regelmäßig zu den Top 10 der wirklich sehr innovativen Länder und die eben auch in diesem Happiness-Index sehr weit oben liegen. Deutschland in beiden Bereichen nicht unter den Top 10. Also ich sage, das ist mal Ansporn für uns, glaube ich, genug, um über die zukunftsfähige Gesellschaft und natürlich auch einen handlungsfähigen Staat nachzudenken.
Mal wieder sind wir im Hintertreffen, aber wir bleiben ja Optimisten, dass wir es aufholen können. Absolut. Und ich glaube, du hast da den perfekten Gast gewählt und ich glaube jetzt ohne weitere Vorrede, lass uns reinhören, dein Gespräch mit Julia Jäckel.
Unser heutiger Gast ist eine der interessantesten Managerinnen und öffentlichen Denkerinnen unseres Landes. Sie hat in Heidelberg und Harvard Geschichte, Politikwissenschaften und Volkswirtschaft studiert und ihren Abschluss in Cambridge gemacht. Danach ist sie in die Medienwelt gegangen und gehörte dort unter anderem dem Gründungsteam der Financial Times Deutschland an. Später war sie Vorstandsvorsitzende von Gruner und Jahr und hat dort hautnah erlebt, was die digitale Transformation für ein klassisches Medienhaus bedeutet und diesen Wandel aktiv mitgestaltet. Als Vorsitzende der Bertelsmann Content Alliance war sie außerdem mitverantwortlich für die legendäre UFA und RTL, also Film und Fernsehen, für den Buchverlag Penguin Random House und die hauseigene Musiksparte BMG. Sie lässt sich aber bei weitem nicht auf die Rolle als Medienmanagerin reduzieren. Heute arbeitet sie vor allen Dingen auch an den Schnittstellen von Wirtschaft, Staat und Gesellschaft, ist in mehreren Aufsichtsgremien vertreten, unter anderem bei der Munich Re, und hat zuletzt maßgebliche Reformdebatten in Deutschland mitgeprägt, etwa mit Blick auf die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und im Rahmen der vielbeachteten Initiative Handlungsfähiger Staat. Mit wem würde man lieber über die Frage der Zukunftsfähigkeit unseres Landes und der Gesellschaft sprechen, als mit Julia Jäckel? Liebe Frau Jäckel, herzlich willkommen.
Vielen Dank, lieber Herr Lange.
Karl Popper hat sinngemäß ja mal gesagt, Optimismus sei eine moralische Verpflichtung. Würden Sie sagen, er hat recht? Und wie optimistisch sind Sie, wenn Sie auf die Zukunft bei uns schauen?
Ja, ich finde, Karl Popper hat recht. Und ich muss sagen, dieser ganze Gedanke hat mich auch durch unsere Initiative eigentlich getragen, des handlungsfähigen Staates. Ich gestehe, selbst einem sehr optimistisch denkenden Menschen fiel es doch manchmal schwer, sich wirklich mit der aktuellen Situation im Detail auseinanderzusetzen, weil wir einfach schon in einem sehr fordernden Moment, finde ich, als Land in unserer Geschichte sind. Aber recht hat er da, Popper. Wir haben auch ganz viele Chancen. Da werden wir bestimmt im Gespräch gleich noch darauf zurückkommen. Wir können viel schaffen, aber wir müssen es jetzt halt auch tun. Ne? Es ist jetzt einmal ein Fenster aufgegangen, es geht auch wieder zu.
Und um uns sozusagen nur einmal noch auf den Boden der Tatsachen zu holen, bevor wir dann dem Optimismus natürlich auch noch mehr Raum einräumen, was mich nochmal sehr nachdenklich gemacht hat, sind die Ergebnisse, die Edelman in dem Edelman Trust Barometer dieses Jahr nochmal erhoben hat, wo insbesondere das Vertrauen, ich sag mal, von Menschen in Institutionen abgefragt wird, aber auch der Zukunftsoptimismus. Und da muss man leider sagen, um den Zukunftsoptimismus der Deutschen ist es sehr, sehr schlecht bestellt. Schlechter sind, glaube ich, nur noch die Franzosen in der Erhebung. Es haben nämlich nur 8% der Befragten in Deutschland gesagt, dass sie glauben, dass es der nächsten Generation mal besser gehen wird als heute. Das ist natürlich eigentlich ein schlimmer Befund. Haben Sie den Eindruck, da steckt auch so ein bisschen deutsche Fehlwahrnehmung? Wir jammern gerne, wir beschweren uns, wir sehen diese Welt immer ein bisschen düster drin. Oder ist was dran? Und vor allen Dingen damit auch verbunden die Frage, ist das am Ende aus einer gesellschaftlichen Sicht Ansporn? Oder müssen wir uns eigentlich Sorgen machen, dass sowas uns noch stärker in die Paralyse treibt?
Ja, das sind schwierige, große Fragen. Also ich finde, der Befund ist schon richtig. Die Laune ist, das sieht man ja demoskopischen Umfragen, schlecht. Der Zukunftsoptimismus ist wenig ausgeprägt. Ich habe gerade noch mal Frau Köcher von Allensbach intensiv zugehört. Da sind schon die meisten Bürgerinnen und Bürger davon überzeugt, dass es einfach weniger zu verteilen gibt zukünftig. Ich komme gerade, bin auch etwas geprägt von ich habe mir den neuen H.P. Kerkeling-Film angeschaut. Der sagt einen ganz hübschen Satz, der sagt, früher hatte ich immer Rücken, Horst Flemmer. Jetzt hat Deutschland Rücken, aber Rücken im Gesicht. Er meinte, die Leute lachen auch nicht mehr, sind irgendwie einfach kriegsgrämig und irgendwie ein bisschen ungut drauf. Das ist schon so. Gleichzeitig, und das ist sozusagen die andere Seite, die ich eben erlebt habe, gibt es in diesem Land so viele Leute, wirklich viele Leute, schlaue Leute, die Dinge vorantreiben wollen, die spüren, dass was geht, die eine Energie haben, die auch eine tiefe Verbundenheit haben mit diesem Land. Und ich meine, das treibt mich ja selbst an. Warum reden wir beide miteinander? Sie haben eine sehr nette Intro zu mir gemacht, sehr wohlwollend, Herr Lange. Aber mein Leben profitierte davon, dass ich in einer ordentlichen, guten, ganz normalen Schule, Gymnasium in Wiesbaden, zur Schule gegangen bin. Da habe ich echt viel gelernt. Das tat mir gut. Ein gutes Gesundheitssystem. Insgesamt eingebunden in gute Institutionen. Ich habe übrigens auch von einer guten, funktionierenden evangelischen Kirchengemeinde profitiert und all diese Dinge. Und ich möchte ganz gern, dass meine Kinder das auch tun. Und ich glaube, diesen Gedanken haben doch eine ganze Menge in diesem Land. So, was fehlt? Im Moment ist ich finde dieses Wort Zukunftserzählung ganz schrecklich. Aber es fehlen schon Menschen, die diesem Gefühl, dass auch was geht in diesem Land, profund, finde ich, also nicht à la Cheerleading, aber profund formulieren können und Menschen ein bisschen an die Hand nehmen können, dass es da eine Zukunft gibt. Also wir müssen jetzt nicht gleich an Willy Brandt denken, aber diese Sehnsucht nach, wer bettet die Dinge, die zu tun sind, eigentlich kommunikativ ein, ist schon groß. Ich habe gerade wieder Joachim Gauck erlebt, ich war mit dem zusammen in der Sendung Mioska. Da ist mir nochmal aufgefallen, dass diese Stimme, die der hatte, dort in dieser Runde, die tat den Leuten ganz gut. Und das, finde ich, fehlt uns ein bisschen. Aber gut, wir reden ja zumindest schon mal zusammen darüber, Herr Lange.
Es ist eine Frage von, ich glaube auch, klarer Sprache vor allen Dingen. Ja. Das zeichnet Gauck ja auch immer so ein Stück weit aus, dass er Dinge ausspricht, die viele, glaube ich, so empfinden, die man aber selten dann auf den öffentlichen Bühnen vielleicht so hört, insbesondere von den Menschen, die in Verantwortung sind. Und bei dem Edelman nochmal kurz hängen zu bleiben, weil am Ende ist ja auch vielleicht eine Frage des Vertrauens ist. Also gerade jetzt in Zeiten, wenn ich weiß vielleicht nicht genau, wo wir uns hinbewegen, muss ich irgendjemandem oder irgendetwas vertrauen. Und was aus dieser Untersuchung auch nochmal hochinteressant war, wenn ein Großteil der Befunde ja sehr problematisch ist, also dass insbesondere die meisten Institutionen, also NGOs, Medien, Politik, eigentlich sehr wenig Vertrauen genießen. Also weder was die Integrität betrifft, noch die Kompetenz. Das sind erschreckende Ergebnisse, die leider dann auch nach Einkommensgruppen auch nochmal stark variieren. Aber es gibt zwei sehr positive Befunde auch. Also wenn man mal guckt, welche Berufsgruppe zum Beispiel ein sehr hohes Vertrauen genießt, dann sind das Wissenschaftler. Sehr viel mehr noch als Lehrer, Journalisten, Politiker. Und wenn man es nach Industrien anschaut, und das hat mich dann doch ein bisschen überrascht, war die Tech-Industrie die Industrie, die ganz vorne war, noch vor Bereichen wie Bildung, Lebensmittelindustrie, Gesundheitsindustrie. Ja. Das hat uns jetzt natürlich vor dem Hintergrund Wissenschaft und Tech, da sind wir natürlich auch bei Deep Tech uns natürlich auch nochmal besonders angesprochen, weil man sagt, aha, wir glauben ja daran, dass hier gerade die Zukunft geschrieben wird im Bereich, wenn wir sagen, wie entwickeln wir uns neu in dem Weltraum, was für neue Energieerzeugungsmöglichkeiten stehen uns zur Verfügung. Aber dass sozusagen diese Leute vielleicht sogar mehr als nur Zukunft gestalten können, auch ein Vertrauensanker sein können für die Leute, die sich auch mit auf diese Reise begeben wollen, um wieder optimistisch in die Zukunft zu gucken.
Ja, Finde ich gut. Jetzt, Sie reißen viele gute Themen an. Vielleicht darf ich einmal nochmal zurück zu dem Ihre Ursprungsfrage, weil die mich doch, die treibt mich gerade weiter noch um, zum Thema Optimismus und Erzählung. Ich glaube, wir müssen zwei Dinge tun. Zum einen, die, ich muss doch schon sagen, an vielen Stellen defizitäre Situation unseres Landes auch aussprechen, weil es die Leute so erleben. Ich sage jetzt mal Infrastruktur, Problematik, Bildungsrankings. Wir schmieren ehrlich gesagt überall ab. Das lesen wir immer in der Zeitung oder sonst wo. Wir sind wirklich nicht verteidigungsfähig. Das müssen wir in aller Härte formulieren. Das wissen auch die Leute. Und jetzt in Ihrer Klientel, mit der wir heute, die uns heute auch wahrscheinlich zuhört, ich will es nochmal wiederholen. Wir sind, Deutschland ist gerade abgeschmiert, aus den Top 10 im Ranking des Global Innovation Index rausgeflogen. Da ist an Nummer 1 die Schweiz und natürlich vorne auch Amerika oder die Vereinigten Staaten. Das sind Dinge, die die Leute wahrnehmen und die können wir nicht irgendwie mit Zuckerguss begradigen oder versüßen, sondern wir müssen sie aussprechen. Aber das müssen wir auch überführen in Lösungen und das ist im Grunde dann später die Idee unserer Initiative. Wir müssen die Dinge halt ansprechen, lösen. Und nochmal zum Thema Vertrauen, was Sie gerade gesagt haben, Edelmann-Barometer und so weiter, das viele Studien belegen das ja. Dahinter verbirgt sich allerdings, also ich glaube, ein Grundproblem, aber auch ein Interesse, das muss ich jetzt auch mal sagen, fremdstaatliche Akteure, russischer Propaganda, zum Teil auch chinesischer Propaganda und anderer und auch innerhalb unseres Landes Akteure, die ein Interesse daran haben, alle unsere Institutionen dieses Landes schlecht zu machen. Justiz, Politik, auch Wissenschaft an sich, Medien, öffentlich-rechtlicher Rundfunk natürlich, aber auch private Medien, unabhängige Medien. Das ganze Zeug, also das ist das Problem gerade. Es gibt also reale Defizite, über die wir sprechen müssen. Das Problem hatte ich auch im Zukunftsrat des Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Da gibt es Dinge, die wirklich eklatant dysfunktional sind. Und dann gibt es aber auch noch diejenigen, die einfach sagen, das ist sowieso alles ein Schrott, muss weg, übel, wir wollen es diskreditieren. Bums. So, das ist die interessante Gemengelage gerade, in der wir uns bewegen.
Also da gehen mir jetzt auch gleichzeitig tausend Dinge nochmal auf dieses Stichwort durch den Kopf. Dieses Thema Optimismus zu Wahrhaftigkeit, also ich glaube, da ist unheimlich viel dran. Und diese Balance, das ist ja auch eine Frage, also am Ende des Leaderships, dass man eigentlich von der politischen Seite erwarten muss, von der Industrie und ich sage mal von den oder den Vertretern der Institutionen, um es mal abstrakt zu sagen, im Grunde genauso. Und ich sage mal, so eine zweite Dimension ist ja dann im Frage, wie viel Konsens brauchen wir für bestimmte Dinge, aber auch wie viel Konfliktfähigkeit. Also wenn man sich mal überlegt, wie schwer sich auch Politik tut, Trade-offs zu benennen, weil wir sagen, wir sind nun mal aus dem Paradies vertrieben, was sollen wir tun? Also wir werden uns immer möglicherweise auch zwischen Dingen entscheiden müssen. Das ist so eine Sache. Also wenn man jetzt mal in die Energiedebatte denkt, da wird das ja völlig eklatant, also auch nochmal im historischen Rückblick. Gleichzeitig gibt es aber ja auch immer so eine Erzählung, die so in so einem Nullsummenparadigma drin ist. Also es wird häufig der Eindruck erweckt, das, was ich dir wegnehme, das habe ich. Und wenn ich was habe, habe ich es dir vorher weggenommen. Und das, also statt zu denken, wie kann ich den Kuchen größer machen? Das ist also insbesondere dann, wenn es um Fragen von Verteilung geht, aber auch der Frage, wie stehen wir zur Marktwirtschaft ganz grundsätzlich, spielt das ja immer eine ganz große Rolle. Und als Sie gerade Russland sagen und diskreditieren oder wer auch mögliche Lösungsanbieter sind, ich habe noch eine zusätzliche Sorge. Und dann kommen wir sozusagen zum großen Optimismus, glaube ich. Aber die zusätzliche Sorge, die ich habe, ist, dass aus dem guten Befund, dass die Wirtschaft als Lösungsanbieter ja zur Verfügung steht und von der Bevölkerung in Teilen auch so wahrgenommen wird. Das ist zumindest auch, das war nochmal ein interessanter Teilbefund bei Edelman, dass man sagt, ja, auch soziale Fragen können von Unternehmen durchaus angegangen werden, wenn sie zu Lösungen ermutigen und nicht zwingend eine Position einnehmen, eine politische Position, die polarisiert. Wenn man jetzt aber den Überschlag macht und sagt, okay, wir überlassen die großen Probleme den Unternehmen, vielleicht sogar den Tech-Unternehmen, dann habe ich im Moment gerade ein paar Leute in Amerika vor Augen, denen ich meine Zukunft nicht anvertrauen würde. Mhm. Was auch wieder so ein Spannungsfeld ist, ne? Wo wir sagen, Lösung ja, aber in welche, also wir haben ja aus gutem Grund gesellschaftliche Institutionen.
Mhm. Puh. Ich glaube, viel oder alles, was ich weiß, wenn man sich nochmal mit Demoskopie etc. beschäftigt, nehme ich nochmal Köcher-Allensbach, aber viele andere sagen im Grunde ja auch hier Ähnliches. Und das entspricht übrigens auch meiner persönlichen Erfahrung bei der Veränderung von Unternehmen. Menschen sind zu Opfern bereit, auch wenn es an ihr persönliches, ich sag mal, ihre persönliche Situation geht, wenn sie wissen, dass es sinnvoll ist, zu einem besseren Großen und Ganzen führt. Wenn sie den Kontext verstehen und der sie überzeugt, dann bin ich eventuell auch, muss man natürlich sagen, je nach sozialer Schicht auch, ist das natürlich differenziert zu betrachten, das ist logisch. Aber du musst die Dinge halt einbetten. Wenn ich immer nur das Gefühl habe, hier wird's weniger, da wird's weniger und da muss ich auch noch irgendwie uns jetzt länger arbeiten, das ist doof. Wenn ich aber das Gefühl habe, das ist Teil von einer Grunderneuerung dieses Landes, an dem Politik mitwirkt und an dem Unternehmen mitwirken, und das tun ja viele Unternehmen, nicht alle, muss ich jetzt auch mal sagen, es gibt auch die, die einfach nur eindreschen auf Politik in einer Missachtung und in auch einer grundlegenden Ahnungslosigkeit über die Komplexität und zwar auch die notwendigen Komplexitäten unserer Politik. Das ist auch manchmal schrecklich. Aber gut, es gibt auf jeden Fall viele, die hier Dinge nach vorne treiben. Wenn das zusammenkommt, glaube ich, kriegen wir schon irgendwas hin. Aber du musst es eben einbetten. Gerade, wir haben einen Podcast, der ist ein bisschen zeitlos, aber im Grunde, ich gucke gerade in die Zeitung, aber es wird auch in 3-4 Monaten wieder das Gleiche sein, dass irgendein Aufreger ist, weil hier oder da ein kleines Policy-Thema herausgegriffen wird, das nur ohne Kontext einfach nicht zu verstehen ist und auch nicht nachvollziehbar ist. Das habe ich wirklich auch erlebt in meinem, Sie haben es eingangs gesagt, in meiner Verantwortung über 9 Jahre CEO Gruner und Jahr, wo du ein Haus durch grundlegende Transformationen führen musstest. Und am Ende, ich erinnere mich noch, ein Unternehmen, es hieß Applike, so eine Gründung von Gruner und Jahr Mitarbeitern im App-Marketing-Tech-Bereich im weiteren Sinne. Zwei tolle junge Männer, die einfach in Kombination mit einer großen Expertise des Hauses im Ad-Tech-Bereich ein Unternehmen geschaffen haben, das schnell wuchs. Und ich weiß noch, wie viele Leute traditionellen Leute im Haus sagten, was soll der Scheiß, was ist das denn? Was hat das mit mir zu tun? Was hat das mit der Veränderung in Toto zu tun? Was bringt mir es, wenn es denen gut geht? Aber du musst einfach erklären, du musst halt viele Bälle in der Luft haben und 3 davon fallen runter, aber einer fängst du ganz toll wieder auf. Und dieses Unternehmen ist heute ein wunderbar, hochprofitables, stark wachsendes Unternehmen. Hängt bei Bertelsmann, das ist eine andere Geschichte. Aber bringt zum Gelingen, trägt bei. Aber du musst es erzählen und ich verstehe, dass ganz viele am Anfang das nicht verstanden haben. Und so ist es im politischen Raum genauso.
Und ich vermute, diejenigen, die jetzt vielleicht selber sich gar nicht im Fahrersitz der Entwicklung sehen, sondern das Gefühl haben, das passiert mit ihnen, aber nicht durch sie selber.
Richtig.
Haben natürlich einen, ich sag mal, vielleicht auch eine Abwehr und auch das ist, glaube ich, empirisch sehr, sehr gut belegt. Also ich erinnere mich an ein sehr gutes Buch Innovation and Its Enemies von Calestous Juma. Ist schon ein paar Jahre alt oder wahrscheinlich sogar schon ein Jahrzehnt mittlerweile alt. Aber nochmal so beschrieben, wo kommt der Gegendruck eigentlich her? Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, lässt sich es eigentlich sehr stark darauf zurückführen, zu sagen, es gibt, wenn neue Themen kommen, ob das Technologien oder andere Innovationen und Veränderungen sind, doch immer eine Gruppe von Leuten, die Angst hat, persönlich was zu verlieren. Ob das jetzt berechtigt ist oder unberechtigt, ist erstmal gar nicht so wahnsinnig entscheidend, sondern man muss es erstmal verstehen, dass es so ist und dann im Zweifel darauf reagieren zu können. Ich könnte mir vorstellen, dass das genau bei Ihnen natürlich auch der Fall war in dem
Argument. Ja, es hat was mit Verlust zu tun, aber es hat auch was mit emotionalem Verlust zu tun, mit einer Identität zu tun. Du hast jahrelang irgendwas so gemacht und hast auch das immer als richtig und wert- und sinnstiftend empfunden. Und das war es auch. Nur Zeiten haben sich verändert. Ist übrigens das Gleiche, wenn wir später nochmal auf unsere Form unseres Staatswesens zukommen. Was ist im Moment eines unserer großen Probleme? Die Ressort-Egoismen, das sogenannte Ressort-Prinzip, das hochgehalten wird wie eine heilige Kuh und das auch seine Sinnhaftigkeit hat. Da sind Menschen in Ministerien, ich sage jetzt mal Umwelt, was auch immer, Finanz, Justiz, die über Jahre eine Perspektive hatten, sich hoch spezialisiert haben und auch eine Identität entwickelt haben. Und es ist nachvollziehbar, dass sie ihre Interessen umsetzen wollen. Aber wir sind in einer Welt und in einer Situation dieses Landes, wo das Große und Ganze wieder zusammengeführt werden muss, wo wir entscheiden müssen, was ist denn jetzt wichtiger? Also wie Sie richtig gesagt haben, es geht um Priorisierung und Abwägeentscheidung und es geht aber nicht um Schwarz oder Weiß. Aber es gibt häufig Situationen, ich will es jetzt mal aussprechen, Beschleunigung Infrastruktur, Sanierung von, ich sag mal, maroden Brücken etc. ja, wollen wir jetzt noch ein großes Planfeststellungsverfahren, weil die Brücke jetzt 1 Meter breiter ist oder nicht, oder wollen wir einfach ins Genehmigungsverfahren? Wollen wir nochmal, dass sozusagen die Perspektive des Umweltschutzes nochmal mit reinkommt oder nicht? Das sind die entscheidenden Fragen und ich kann verstehen, dass da ein Ministerium XY fightet, aber es muss wieder zusammengeführt werden. Ich habe kürzlich mit dem wirklich sehr schlauen Chef von Metaplan nochmal gesprochen, der mich auf was ganz Triviales nochmal hingewiesen hat, aber manchmal sind die Dinge ja trivial. Wir haben in unserer komplexen Welt ja Unternehmen arbeitsteilig, und das gilt auch für den Staat, arbeitsteilig organisiert, weil wir gesagt haben, wir müssen die Arbeit spezialisieren, sodass du Profis entwickelst, die sich en Detail auskennen. Wichtig. Nur, es gibt auch den zweiten Teil der Arbeitsorganisation, das wieder zusammenführen zu einer Einheit und am Ende auch priorisieren und den roten Faden durchziehen. Das geht manchmal etwas flöten, jedenfalls im Staatswesen geht das manchmal etwas flöten, dass diese Perspektive irgendwie, weiß ich nicht, zu wenig gesehen wird und auch gelebt wird. Und da, glaube ich, brauchen wir so wieder hin. Aber das gilt, wie gesagt, für Unternehmen kennen wir ja auch alle. Silo hoch und runter. Also ich war selbst auch eine Silo-Anmischerin, Zement-Anmischerin und sonst was. Ich kenne das alles gut.
Also jeder ist ja letztendlich, und das gehört der Fairness halber, und so sehen Sie das ja auch und haben das vorher im Grunde ja auch gesagt, jeder ist ja auch in seinen Zwängen ein Stück weit gebunden. Wir müssen da raus, aus allen den Silos, die wir sind, aber wir sind in den Zwängen. Und ich glaube, das hat ganz viel damit auch zu tun, weil Sie vorher sagten, wie schauen wir eigentlich auf die anderen Sektoren? Also wenn ich aus der Wirtschaft komme, wie gucke ich auf Politik, wie gucke ich auf Wissenschaft, ja, auf andere gesellschaftliche Institutionen? Teilweise, ich habe es genauso erlebt, teilweise mit Verachtung und Geringschätzung. Das betrifft aber, also da guckt dann jeder aber auch im Kreis. Also das ist ja nicht nur ein einseitig. Es gibt aber auch andere, die diese Dinge überwinden. Und ich glaube, das sind die Menschen, und da habe ich auch mit Christian Bruch drüber gesprochen, in einer unserer letzten Episoden, der das ganz einfach auf den Punkt gebracht hat. Er hat gesagt, wir müssen verstehen, dass Menschen in anderen Institutionen, in anderen Zwängen leben als wir.
Genau.
Und wenn wir das erstmal akzeptiert haben, ist das schon der erste Schritt, um zu sehen, wie kommen wir gemeinsam eigentlich da raus. Und ich sag mal dann so Dinge wie Respekt und so weiter, die sollten da einfach schon mal als Grundverständnis unten drunter liegen. Da habe ich nachher auch noch eine These für Sie. Aber das scheint mir sehr anschlussfähig.
Wir müssen noch den Punkt sozusagen, dass wir den nicht vergessen.
Ja.
Wir haben angesprochen, Interaktion zwischen Wirtschaft, Wissenschaft, Politik im weiteren Sinne. Ne? Das will ich noch mal kurz sagen. Das ist auch ein Thema in unserer Initiative Handlungsfähiger Staat. Die sogenannte Sektorengeschlossenheit in unserem Land. Also dass ich bin in der Wirtschaft, ich bleibe in der Wirtschaft. Ich bin in der Verwaltung, ich bleibe in der Verwaltung oder Politik. Ich bin in der Wissenschaft und habe wenig Interaktion mit den anderen Bereichen. Die ist in unserem Land echt ausgeprägt.
Ja.
Und das war mal anders. Also wenn wir mal zurückgucken in die Gründungszeit der Bundesrepublik. Selbst auch in der Politik, im politischen Raum. Wir hatten so viele politische Akteure, die einen wirtschaftlichen Hintergrund hatten. Ich will mal kurz erwähnen. Oder wissenschaftlichen. Fangen wir mal mit Wissenschaft an. Rita Süssmuth. Oder Kurt Biedenkopf war Leiter der Ruhr-Universität in Bochum. Oder Richard von Weizsäcker war er? Böhringer Ingelheim in der Geschäftsleitung. Oder wissen Sie noch unseren Wissenschafts- und Forschungsminister mit der...
Ja, Riesenhuber.
War vorher, heute würde man sagen, Leiter R&D in der Metallgesellschaft in Frankfurt. Das war gelernter. Das ist irgendwie, da sind wir zurückgeflogen. Und dafür werbe ich sehr, dass wir mehr Verständnis füreinander haben. Das habe ich in den letzten, ist mein großer, muss ich sagen, persönlicher Gewinn der letzten 1,5, 2 Jahre, so viel besser zu verstehen, wie unser Staat funktioniert. Und das ist wirklich für mich so wertvoll. Aber ich würde mir wünschen, dass wir mehr Möglichkeiten schaffen, dass das Leute auf unterschiedlichen Ebenen schaffen. Also Stichwort Querwechsler. Wir haben heute im Grunde keine Möglichkeit, für Menschen in der Wirtschaft, die vielleicht, ich sag's jetzt mal, nicht mehr so sehr auf das Portemonnaie achten müssen, aber sich wirklich ihre Expertise in, ich sag mal, Organisationsentwicklung oder sowas im Staatswesen anbringen würden. Es geht im Grunde nicht. Du kriegst die kaum unter in unserem starren öffentlichen Dienstrecht und vice versa. Deshalb plädieren wir auch in unserer Initiative für einen handlungsfähigen Staat für eine grundlegende Reform des Dienstrechtes, sodass dieses System einfach mehr atmen kann und offener ist für unterschiedliche Perspektiven. Es kann einfach nicht sein, dass wir unseren Staat, ich bin jetzt etwas polemisch, ausschließlich bestimmen lassen von Juristen mit einem zweiten Staatsexamen. Und ich liebe Juristen. mein wirklich Partner in Crime bei unserer Initiative Andreas Voskuhle, nur wirklich ist der Jurist schlechthin zu erwehrenden Präsident. Und mehr Schlauheit gepaart mit Empathie kann ich mir nicht wünschen. Und trotzdem sagt auch er, nur Juristen ist vielleicht auch nicht so richtig das Wahre.
Also ich teile das komplett und ich meine, es ist ja sogar so, dass wenn man das diskreditieren will, häufig dann der Begriff der Drehtürkarrieren fällt und dann werden irgendwie ein, zwei Leute rausgekramt, an den Pranger gestellt und gesagt, seht ihr, so ist das ist genau das, was wir nicht wollen. Und das ist eine fatale Entwicklung. Und ich habe die Beobachtung, dass sozusagen, wenn es Leute gibt, die verschiedene Sektoren kennen oder diese Sektorgeschlossenheit überwinden, dass das leider häufig Leute sind, die am Ende einer Karriere sind.
Das ist richtig.
Und dann, also mit hoher Seniorität, Gott sei Dank, das sind ja Leute, die wir brauchen, aber es fehlt dieser ganze Mittelbau, also wo die Leute so in der Rush-Hour ihres Lebens genau aber diese Erfahrungen machen können, aus dem bestehenden Job oder eben durch die dann aber positiv besetzte Drehtür. Das teile ich komplett. Das ist vielleicht auch eine sehr gute Überleitung zu einer anderen Floskel, die ich auch nicht leiden mag, obwohl an ihr was Wahres dran ist. Und die Floskel lautet, wir haben kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem. Ich mag es eigentlich nicht mehr hören, obwohl, also ein großer Teil ist da dran ja wahr. Der kleinere Teil ist vielleicht, dass wir auch viel über Themen mit viel Meinung reden, wo wir wenig Ahnung haben. Das ist vielleicht der kleinere Teil, aber im Großen ist ja schon was dran. Warum ist denn der Weg von der Diagnose dessen, was vermeintlich richtig ist, zu tun, zur tatsächlichen Veränderung dann immer so lang? Und das ist auch da. Es ist eine Frage, wir sehen es im staatlichen Handeln, wir sehen es in NGOs, wir sehen es in Unternehmen und wir haben es alle in unseren Lebensbereichen schon gesehen. Wahrscheinlich sind auch viele der Dinge, die wir schon besprochen haben, ein Teil einer Antwort. Aber warum sind wir so langsam in dieser Umsetzung?
Sprechen Sie jetzt überwiegend den staatlichen Raum an?
Sowohl als auch. Ehrlich gesagt, ich habe es in allen Lebensbereichen, ehrlich gesagt, erlebt. Ob es NGOs waren, ob es Wissenschaft war, ob es Unternehmen war. Ich glaube, der Unterschied ist gar nicht so groß.
Also so ganz allgemein traue ich mich das nicht zu sagen. Also für alle Bereiche. Vielleicht darf ich mal einmal mich konzentrieren auf den politischen Raum. Weil da habe ich jetzt nun wirklich den intensiveren Blick in den letzten anderthalb, zwei Jahren gehabt. Und habe ja immer noch, wenn ich das so sagen darf, eine gewisse Frische von draußen guckend. Und da fallen mir zwei Dinge auf. Da fällt mir auf, dass wir in Deutschland im politischen Raum etwas können, was andere zum Teil verlernt haben. Das ist ganz wichtig, die Kompromissfindung. Dass sich noch verständigen können. Das Ringen um Lösungen und am Ende aber auch sich einigen. Wo geht das gerade nicht mehr? Gucken wir zu unseren französischen Nachbarn. In was für Probleme geraten sie durch eine wirklich nur noch Polemisierung, Polarisierung? Und da finde ich, können wir, ich sage das jetzt mal ganz groß, sehr glücklich sein, dass wir Politiker haben, die diese Fähigkeit über Jahre trainiert haben und die auch bewahrt haben. Und die sollten wir unbedingt bewahren. Was auch auffällt, wenn man ein bisschen von der Ferne guckt, ist, dass die Umsetzungsqualität echt unterausgeprägt ist. Ich glaube, das hat was auch mit der Schnelligkeit im politischen Raum zu tun. Du einigst dich politisch auf irgendwas und dann denkst du, es läuft. Nur, wie wir wissen, und das wissen jetzt Menschen, die in Unternehmen arbeiten, was schon alles auf PowerPoint-Charts stand und am Ende nach zwei Jahren sich nicht materialisiert hat. Und da ist im politischen Raum sicherlich das schrecklichste Beispiel, aber da könnte ich jetzt Stunden drüber sprechen. Aber das Schrecklichste ist sicherlich damals unser Online-Zugangsgesetz aus 2017, wo wir uns vorgenommen haben, dass bis Ende 2022 mehr oder weniger alle relevanten Verwaltungsleistungen digital angeboten werden können. Naja, und wo waren wir 22? Also gibt es unterschiedliche Perspektiven drauf. Die schlimmste ist, 4% war am Ende umgesetzt.
Und ich habe noch ein schreckliches Beispiel für euch, was sogar noch länger gedauert hat, statt als das Online-Zugangsgesetz, weil mir genau das auch nochmal durch den Kopf gegangen ist. Können Sie sich noch an die Einführung der steuerlichen F&E-Förderung erinnern? Das war ein Thema, was in der Innovationscommunity wahnsinnig heiß diskutiert wurde. Ich habe es ehrlich, ich war selber immer skeptisch, aber lassen wir das mal außen vor, weil eigentlich fast alle Experten und Beratungshäuser, Stiftungen und so weiter haben gesagt, steuerliche von E-Förderung, überall gibt es das, nur in Deutschland nicht, das ist die Lösung aller Probleme. Dann stand es plötzlich im Koalitionsvertrag, das muss in einer der ersten Legislaturen von Merkel gewesen sein, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das haben alle wahnsinnig gefeiert. Es ist endlich im Koalitionsvertrag. Und dann passierte
nichts.
Ja. Und zwar 10 Jahre lang nicht. Bis zur Einführung hat es sage und schreibe 10 Jahre gedauert. Und das ist, glaube ich, genau so ein Fall, der ja auch zu einem wahnsinnigen Frust führt, wenn man sagt, wenn das erkannt ist und es ist sozusagen eigentlich schon auf der Schiene, aber der Zug fährt nicht los. also dann fragen wir uns ja wirklich, ist der Staat handlungsfähig? Und damit sind wir, glaube ich, jetzt an einem sehr guten Punkt, um mal genau auch in die Initiative, die Sie dankenswerterweise mit Ihren Kollegen, wir kommen gleich drauf, wer Ihre Partners im Crime zusätzlich noch wahrnehmen, Herrn Voskuhle, der sie ja umgetrieben hat. Wie kriegen wir unseren Staat funktionsfähig? Mhm. Und bevor wir da reinsteigen, wir haben unsere KI mal ins Jahr 2030 geschickt und sie mal berichten lassen, was sie dort vorgefunden hat. Wir hören uns das mal eine Minute lang an.
Okay.
Im Jahr 2030 beginnt Annas Tag ruhig und erstaunlich effizient. Die 28-Jährige lebt in Berlin und arbeitet freiberuflich. Beim ersten Kaffee öffnet sie auf dem Handy ihr Bürgerkonto. Die Steuererklärung ist fast fertig ausgefüllt. Sie prüft kurz, klickt auf Bestätigen, erledigt. Als sie das Haus verlässt, fährt die neue Straßenbahn durch ihr Viertel. Noch vor kurzem war das Projekt heftig diskutiert worden. Früher hätte so etwas Jahre gedauert. Diesmal nicht. Planungen, Genehmigungen und Einwände wurden digital gebündelt und parallel bearbeitet. Der Fortschritt war jederzeit einsehbar. Für Anna macht das einen spürbaren Unterschied. Wege, die früher umständlich waren, sind plötzlich einfach planbar. Der Staat ist noch da, aber er arbeitet anders. Schneller, klarer, oft im Hintergrund. Für Anna fühlt sich 2030 vor allem so an, weniger kompliziert.
Super.
Damit könnten wir gepunktet leben.
Hier? Das ist ja toll.
Damit könnten wir, glaube ich, leben, Frau Jäkle. Und ich glaube, das ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, um wirklich mal in die Tiefe auch Ihrer sehr ehrenwerten und sehr gelungenen, wie ich finde, wenn ich das sagen darf, Initiative Handlungsfähiger Staat mal einzutauchen. Das ist eine Initiative, die Sie mit Thomas de Maizière, Per Steinbrück und dem schon angesprochenen Andreas Voskuhle gestartet haben, aus der Überzeugung, wir müssen uns insgesamt die Funktionsfähigkeit des Staates angucken und wir müssen vor allen Dingen aus den Blockaden und Selbstblockaden, so haben Sie es genannt, eigentlich genau die richtige Zuspitzung, wie ich finde, staatlichen Handelns aufzulösen. Was mir persönlich sehr gut gefallen hat, muss ich sagen, ist, es ist ja ein zugänglicher Bericht. Jeder Mann und jede Frau kann sich das jederzeit kostenlos besorgen und ansehen.
Oder als Büchlein 11 Euro.
Ich habe es geschenkt bekommen, tatsächlich. Christoph Schmidt hat es mir geschenkt, sehr früh, als es schon rauskam, wo ich mich sehr drüber gefreut. Ich finde es deswegen sehr gelungen, weil es einerseits auf einer sehr strategischen Ebene die sehr relevanten Themen erstmal markiert. Also auch das ist ja so ein Problem, Sie haben es vorhin schon angerissen, wir regen uns ja manchmal über so Kleindetails dann auf, statt einfach nochmal das große Ganze anzugucken. Also das große Ganze ist drin und die Empfehlungen sind gleichzeitig operationalisierbar. Es kann sich niemand im Grunde rausreden zu sagen, das ist aber so abstrakt, da müssen wir erstmal nachdenken, drei Kommissionen bilden und dann können wir erst entscheiden. Ein anderer Punkt, der mich sehr beeindruckt, muss ich sagen, ist, Sie haben ja nicht nur das Gutachten oder die Empfehlungen über den Zaun geworfen und sind dann schnell weggelaufen, sondern im Gegenteil, Sie halten das ja sehr intensiv nach, was sehr viel Zeit und Kraft kostet, kann ich mir vorstellen. Aber das ist natürlich auch die Erfahrung, die wir, glaube ich, alle haben, das Nachhalten, das Nachgehen und das immer wieder vorbringen, ist leider Teil des Spiels. Ist aber sehr ehrenwert, dass Sie es machen, weil Sie müssen es ja nicht machen. Um mal vielleicht zu den Blockaden und Selbstblockaden zu kommen. Wo stehen wir uns denn am wirklich allermeisten im Weg?
Soll ich noch mal kurz vorab noch mal drei Sätze zu der
Ja, unbedingt, sehr gerne.
Wir vier haben uns zusammengetan. Herr Lange, Sie haben es genau richtig beschrieben. Der Hintergrund war eigentlich das, was Sie auch eingangs sagten, Stichwort Edelmann. Vertrauensverlust in das Funktionieren unseres Staatswesens. 73% der Bürgerinnen und Bürger halten unseren Staat im Moment nicht für genügend handlungsfähig oder für überfordert mit seinen Aufgaben. Das ist die korrekte Beschreibung. Und das hat einen unmittelbaren Zusammenhang mit der Frage nach Vertrauen in die Demokratie per se. Und deshalb haben wir uns grundlegend mit dieser Frage beschäftigt. Ich will es mal positiv formulieren. Was sind überhaupt Gelingensbedingungen für Politik per se? Welche strukturellen Veränderungen müssen wir eigentlich angehen in diesem Land, damit im Grunde jede Form von Politik, egal welche Koalition, welcher Couleur, am Ende aus der Perspektive des Bürgers überhaupt wirkungsvoll sein kann, also es wirklich auch ankommt. Und das ist ja eines unserer großen Probleme. Und deshalb haben wir uns zusammengetan. Der Bundespräsident ist unser Schirmherr, dankenswerterweise. Und wir vier haben das nicht alleine gemacht, sondern über 50 Expertinnen und Experten waren dabei in 7 Arbeitsfeldern. Und bewusst haben wir die Experten so zusammengesucht, dass dort Wissenschaftler dabei sind, also da ist ein Clemens Fuß vom IFO oder der Steffen Mau, der wunderbare, sicherlich einer der Soziologen der Stunde in unserem Land dabei ist, aber eben auch ein Bürgermeister, eine Schuldirektorin, ehemalige Verwaltungsmitarbeiter und so weiter, die wirklich en Detail im, wir nennen das im Maschinenraum des Staates sind. Bewusst aber keine Verbände, keine Lobbygruppen, auch keine aktiven Politiker. Das war sozusagen das Setup. Und Sie haben das ganz richtig gesagt. Wir haben versucht, sehr operationalisierbar zu sein, so dass man, das war sicherlich auch in unserer Vierergruppe natürlich dieses Gen sehr stark ausgeprägt, das Reinversetzen in handelnde Politik. Was ist möglich? Und wo überfordern wir auch alle? Also wir sind immer an die, würde ich mal sagen, an die Grenzen des Möglichen gegangen. Und weil es gibt natürlich tausend Papiere, was müsste man, was könnte man und sonst was. Aber ich kann das alles gar nicht mehr lesen, weil genau das wird scheitern aus den und den Gründen. Wir haben wirklich versucht, Stretch Goals zu haben sozusagen, Leute zu fordern, aber eben trotzdem auch noch Verständnis für die Zwänge zu haben, in der sich politische Akteure befinden. Das war das eine. Das zweite ist, wir haben versucht, wirklich verständlich zu sein. Insofern glaube ich, kann auch ein Nicht-Experte das lesen. Persönlich auch besonderen Wert drauf gelegt, dass es irgendwie eine verständliche Sprache ist, mit nicht zu viel Fachterminologien. Und dann, last but not least, das ist, glaube ich, wirklich wichtig, eigentlich noch zwei Dinge. Dass wir in die Tiefe gegangen sind. Du musst dich, vielleicht kommen wir nachher beim Thema Bürokratieabbau da auch mal drauf, wir kommen nicht voran, wenn wir nicht wirklich in die Tiefe der Materie eingehen. Wir müssen einen Respekt davor haben, vor den Facts und müssen weg vom Stammtisch. Das haben wir versucht zu tun. Und last but not least, ich glaube, das ist fast das Wichtigste, wir werden unserem Staatswesen nur dann in einer, ich sage mal, Modernisierung und in Schwingung kommen, wenn du mehrere Zipfel gleichzeitig erwischt. Wenn du nur ein Segment anpackst, wirst du nicht vorankommen. Du musst viele gleichzeitig. Deshalb also haben wir auch den großen Begriff der Staatsreform uns getraut zu verwenden. Viele Themen müssen wir eben gleichzeitig anpacken. So, Punkt. Das war so die Gesamtlage. Und dann haben wir also aufgegliedert in Themen von Bildung, moderne Verwaltung, digitaler Staat, Verteidigung etc. oder Verteidigungssicherheit, Umwelt natürlich und so weiter, versucht, so gut es geht, alles abzudecken.
Und ich glaube, wenn man bei den Hürden und Blockaden mal noch ist, ne, da ist auch ein Punkt, den Sie vorhin unter einem etwas anderen Zusammenhang angesprochen hatten, mit Blick auf die Juristen, die wachsende Verrechtlichung aller möglichen Lebensbereiche. Mhm. Und das kann ja Push und Pull sein. Ne? Also einerseits, dass man sagt, naja gut, also wenn ich einen Gesetzgeber, der auch noch Jurist ist, frage, wie soll ich ein Problem lösen, ist die Antwort, die ich kriege, relativ eindeutig. Ja. Der greift in seinen Instrumentenkasten. Umgekehrt ist es, glaube ich, so, dass wir es natürlich bei uns gewöhnt sind mittlerweile, dass alle Anliegen auch gleichermaßen ernst genommen werden, was in Demokratien auch erstmal vollkommen okay ist. Mhm. Aber wenn ich für jedes Kleinstproblem eine Lösung einfordere, dann führt das natürlich genau dazu. Und wenn ich für jeden Sonderfall dann auch noch eine gerechte Lösung brauche, wird es natürlich noch schwieriger. Und das Interessante ist ja, mir kam dann in dem Zusammenhang Verrechtlichung auch nochmal dieses Stichwort der Lawyerly Society in den Sinn. Dan Wang hat das mal aufgemacht in einem Buch, wo er insbesondere über China schreibt, aber den Vergleich zwischen dem Engineering State in China, so hat er das beschrieben, und der Lawyerly Society in den USA beschreibt. Ich will es mal wertfrei einfach so stehen lassen, aber ich glaube, der Dan Wang hat in Deutschland natürlich nochmal eine besondere Ausprägung der Lawyerly Society gefunden. Die ist anders als in Amerika, aber er hätte eine sehr besondere gefunden. Mhm. Und sie leiten daraus, ja, wenn ich das richtig verstanden habe, die Forderung ab, erstmal noch abstrakt. Wir brauchen weniger Gesetze, aber bessere Gesetze.
Das ist richtig.
Und da habe ich mich gefragt, was ist denn eigentlich aus diesem berühmten One-In, One-Out geworden? Und müssten es eigentlich nicht fairerweise One-In, Two-Out sein, wenn man schon dabei ist?
Das ist eigentlich ein schönes Beispiel. One in, two out. Wir sind gar nicht so ein Fan davon. Also, ich finde, kann man machen. Wir glauben nur, es löst die Probleme nicht alleine, weil du, und da danke ich meinen Mitstreitern, Thomas de Maizière und Peer Steinbrück, da sind die einfach alte Füchse. Die wissen genau, wie sowas funktioniert. Da findest du irgendein dusseliges Gesetz, was einfach abseitig ist. Und sagst, okay, das ist jetzt out. Also, du kannst ganz schön viel schubbeln damit. Trotzdem, auch ein guter Weg. Aber wirklich wichtiger ist, was Sie gerade ganz richtig gesagt haben. Du musst erstmal beim Gesetzgebungsprozess selbst anfangen. Die Gesetze müssen einfacher gemacht werden, praxisorientierter, also anwendungsorientierter. Nicht Verband XY darf 5 Minuten vor Toreschluss nochmal kurz seinen Senf dazugeben, sondern wirklich, ich sage jetzt mal, Kommunalleute, die in der Verwaltung sitzen, mit am Tisch. Oder ein Unternehmen, das am Ende das auch wirklich umsetzen muss, mit am Tisch, so dass das am Ende ich sag mal, geländegängig ist, ein Gesetz. Und tatsächlich haben Sie total recht, wir müssen uns auch bei jedem Gesetz fragen, brauchen wir es wirklich oder können wir es einfach lassen? Dafür würden wir auch grundlegend plädieren. Und ich will ein Beispiel geben zu dem Thema Gerechtigkeit und Bedürfnis in unserer Gesellschaft, besonders gerecht und korrekt sein zu wollen. Das ist wirklich hier bei mir vor der Haustür, Hamburg, ich sitze hier in Hamburg, hier gibt es ein Formular zur Beantragung des Elterngeldes. Das war vor einigen Jahren 4 Seiten lang. Das ist jetzt, glaube ich, 34 Seiten lang. Und das ist nicht, weil dort irgendjemand in der Verwaltung uns alle ärgern will, sondern weil wir als Gesellschaft, in diesem Fall der Gesetzgeber, versucht hat, möglichst genau und granular alle Lebensrealitäten von uns abzubilden. Also beide Partner arbeiten, nur ein Partner arbeitet, der eine mehr, der andere weniger. Vielleicht ist nur einer Saison, hat eine saisonale Schwankung in seinem Gehalt. Alles wollen wir ganz genau abbilden. Ja klar, dann kommen 34 Seiten zustande. Und am Ende führt das auch zu, ich sag's jetzt mal, enormer Ungerechtigkeit. Wenn du, also du musst wirklich deine Sinne schwer beisammen haben, dieses Ding auszufüllen. Es ist ein solcher Abturner. Das macht keinen Sinn. Insofern würden wir hier dringend oder plädieren wir hier in unserer Initiative für mehr Einfachheit, für Typisierungen, Simplifizierung, Pauschalisierung. Also einfach ein bisschen zurück, wie wir es mal hatten. Du kriegst Summe X. Ja, da hat der eine dann vielleicht ein bisschen mehr, als ihm eigentlich zustünde in der alten Welt und der andere ein bisschen weniger. Aber am Ende macht es die Dinge einfacher, klarer, pragmatischer. Das bringt es eigentlich ganz gut auf den Punkt.
Das ist, glaube ich, das, was man auch im zum Beispiel bei der Einkommensteuer ja wunderbar beobachten kann. Ne? Man hat ein Instrument und versucht eigentlich alle sozialen Fragen gefühlt in diesen einen Einkommensteuertarif reinzupacken, sodass es für einen normalen Menschen fast unmöglich ist, selbst wenn er wenig Sonderlocken hat, jetzt seine Einkommensteuererklärung unfallfrei auszufüllen oder zu allen Ansprüchen vielleicht auch sogar zu kommen, die ihm theoretisch zustünden.
Ne? Und vielleicht darf ich jetzt nochmal weitergehen, weil wir bei dem Thema jetzt gerade sind, wie machen wir Gesetze? Das Ziel des Ganzen ist ein, ich sag mal, unseren Bürokratie-Dschungel zu lichten. Bürokratie per se ist ja nichts Schlechtes. Also das Gegenteil von bürokratischer Verwaltung ist willkürliche Verwaltung. We don't want. Ja, aber wir glaube ich, konstatieren alle, dass so wie es jetzt ist, sind wir im Wahnsinn. Das geht so. Also deshalb Gesetzgebungsprozess anpacken, darüber haben wir gerade gesprochen. Aber was machst du natürlich mit der Vielzahl an vorhandenen Regeln und Gesetzen, die wir haben? Wie gehen wir damit um? Sie haben das Two-Out, One-In oder One-In, Two-Out-Verfahren angesprochen. Aber eigentlich ist noch wichtiger, dass du, ich sag mal, handelnden Akteuren vor Ort, in den Verwaltungen und so weiter, in den Behörden, ein bisschen mehr Raum gibst. Nach, ich sag's jetzt mal in meinen Worten, Common Sense, also nach den Bedürfnissen vor Ort zu entscheiden. Auch da gibt es technische Möglichkeiten. Es gibt sogenannte Abweichungsregel. Das ist ein technisches Instrument, wo du, und wir empfehlen, dieses viel intensiver zu nutzen. Das tun einige Länder. Baden-Württemberg prescht da gerade nach vorne. Das finde ich sehr gut, dass du unter gewissen Umständen abweichen kannst, zum Beispiel vom Landesrecht. Ich nehme jetzt, wenn ich darf, ein ganz praktisches Beispiel. Ich bin ein verantwortlicher Bürgermeister in einer Kommune irgendwo in Ostdeutschland. Da habe ich einen Kindergarten in einer alten Villa. Der Kindergarten darf aus Landesrecht nicht mehr als 15 Kinder haben bei 2 Betreuern und in diesem Ding passen auch nicht mehr rein. So, jetzt kommt das 16. Kind. Jetzt muss ich wirklich, wenn ich korrekt bin, dieses Kind abweisen und sagen, Pech gehabt. Oder ich muss 2 neue Erzieher irgendwie organisieren, bezahlen und so weiter und am Ende noch eine neue Location. Das lässt sich nicht finanzieren. Ist ausgeschlossen. Deshalb würde jeder normale Mensch sagen, okay, vielleicht drücke ich hier beide Augen zu und nehme das 16. Kind noch, wenn hier, so, das darf ich natürlich nicht bis Ultimo weiter treiben, dass wir irgendwann 2 Erzieher und 40 Kinder haben, klar. Aber diesen Freiraum, das gibt es, hier abzuweichen auf eine gewisse Zeit, das kannst du befristen auf 4 Jahre und so weiter, schreibst Briefe ans Ministerium, du möchtest gerne ab. Das gibt es und sowas empfehlen wir dringend intensiver zu nutzen. Das zweite ist Experimentiergesetze, gerade in dem Bereich, ich meine, in dem Sie unterwegs sind. Tech oder wir beide im weiteren Sinne. Wir können nicht alles jetzt schon wissen, wie es wirklich läuft. Wir kommen aber aus einer Welt, in der wir versuchen, Gesetze so zu bauen, dass sie möglichst 100 Jahre halten und alle Imponderabilien abbilden. Nein, wie wir auch in einem Unternehmen übrigens ja Schwierigkeiten haben, damit umzugehen, eine gewisse Leichtigkeit, atmen, schneller mal was auszuprobieren, wieder zu lassen und so weiter. Das sind ja große kulturelle Veränderungen, davon kann ich ein Lied singen, das haben wir intensiv versucht zu betreiben und das dauert. Aber sowas brauchst du natürlich auch im Staatswesen und da gibt es das Instrument der Experimentiergesetze, dass du einfach mal sagst, okay, wir versuchen jetzt XY mal anzuwenden, führt das am Ende wirklich zu, nehmen wir mal das Beispiel Bürokratieabbau, oder führt es dich dazu, du weißt es ja nicht überall im Vorhinein. Lass es uns ausprobieren. Also auch da gibt es Möglichkeiten und schlaue Leute fangen an, dies stärker zu verwenden. Wir wünschen uns auch ein Bundesexperimentiergesetz, also das Thema noch fetter anzugehen und entschiedener. Das funktioniert aber auch nur, wenn du, das beschreibt eigentlich unsere Initiative ganz gut, wie die Dinge ineinander greifen, natürlich auch eine kulturelle Veränderung in der Verwaltung hast. Du brauchst dort natürlich auch Menschen, die überhaupt in der Lage sind, auch Lust haben, mit einem gewissen Freiraum umzugehen. Wir haben jetzt wir haben über die letzten Jahre tendenziell Leute eher dahin erzogen, zu sagen, Fehlervermeidung ist das A und O, Beitrag zum Gelingen jetzt nicht so relevant. Das kannst du ja nicht über Nacht ändern. Und Sie haben es ja zwischendurch auch ganz richtig gesagt. Wir Bürger sind diejenigen, die permanent zu Gericht rennen und sagen, das ist aber ungerecht, hier muss ich gegen vorgehen. Und das ist aber ein Dödel, der muss, Ärger bekommen. Also da gehören wir alle dazu, dass wir uns dann da auch ein bisschen mehr entspannen und sagen, okay, vielleicht lassen wir es jetzt einfach mal zu.
Naja, und das braucht am Ende auch, ich sag mal, die Rückendeckung, ne? Also wenn ich jetzt von dem einzelnen Beamten erwarte, er soll da also experimentierend unterwegs sein, darf ich ihn nicht hinrichten, wenn die Sache dann nach hinten losgegangen
jetzt
ist.
Also wieder bei dem Umsetzungspunkt, den Sie hatten, haben wir ein Erkenntnisproblem oder ein Umsetzungsproblem. Ich sag mal, Minister, gehen wir jetzt mal ganz auf die ganz hohe Ebene, Bundesminister, aber auch Landesminister. Die sind ja nicht nur in Anführungszeichen Politiker, die sozusagen in Talkshows sein müssen, die Reden halten müssen, die ihre Ideen verkaufen wollen, weil sie Wähler erreichen wollen, sondern die sind auch verantwortlich, häufig von sehr großen Organisationen, Behörden, Ministerien, mit Tausenden von Mitarbeitern, die geführt werden müssen. Und da kommen Sie jetzt ins Spiel, Lange. Das ist der Moment, wo ich auch den Rücken gerade machen muss, in bestimmten Momenten, wo ich Leute verteidigen muss, wo ich ihnen Freiraum geben muss, wo ich anleiten muss, wo ich auch vorleben muss, wie ich vielleicht mit meinen anderen Ministerkollegen umgehe und sage, komm, lass uns das doch mal zusammen machen. Tit for tat. Du kriegst mal was anderes dafür. Wir kriegen das jetzt zusammen hin. Und daran orientieren sich Organisationen, ob nur im öffentlichen Raum oder in der privaten Wirtschaft, ist überall das Gleiche.
Wo man das ja, wenn man den Gedanken jetzt mal auch verbindet, nochmal mit dem Thema Experimentierfelder, dann habe ich mich früher immer gefragt, eines der Beispiele, wo man das hätte am extremsten ausüben können, war die Corona-Krise. Mhm. Und da hatte man nicht den Mut dafür. Das ist interessanterweise sehr wenig thematisiert worden, zumindest in meiner Wahrnehmung. Also da waren wir doch in der Situation, wo man sagt, aha, okay, Verwaltungshandeln ist offensichtlich gefragt. Gleichzeitig gab es aber das in einer Situation, wo keiner so richtig wusste, was eigentlich richtig ist, wenn man ganz ehrlich ist.
Ja.
In einigen Fällen. So. Und man hat sich dann aber im Grunde verabredet, dass die 16 Bundesländer einen Konsens über diese Maßnahmen erreichen müssen, um sie dann einheitlich durchzuführen. Man erinnert sich dann an diese Ministerkonferenzen und dann wurde da irgendwas durchgestochen und das war in aller Munde und jeden Tag und online und so weiter. Statt da an der Stelle den Föderalismus auch mal im positiven Sinne zu nutzen und zu sagen, okay, wenn Hamburg jetzt zu einer anderen Idee kommt, als Bayern die Dinge anzugehen, dann lass die beiden doch machen. Sie machen das ja im Interesse ihrer Bürger, nicht weil sie vollkommen wahnsinnig sind, sondern weil sie einfach zu einer anderen Einschätzung kommen. Und ich gucke hinterher oder nach 2-3 Wochen, was ist denn in Hamburg eigentlich passiert oder was ist denn in Bayern tatsächlich passiert und lerne daraus. Das wollte man aber, glaube ich, nicht, weil man einerseits wahrscheinlich den Wettbewerb da scheute, weil keiner der Zweite sein wollte und das andere, weil man sich wahrscheinlich den Vorwurf ersparen wollte, Menschenexperimente zu betreiben. Also so hätten es wahrscheinlich Kritiker dargestellt. Aber es wäre eine unheimliche Chance vielleicht gewesen, diesen Föderalismus mal als Experimentierfeld auch auf der allerhöchsten Ebene zu nutzen. Das geht jetzt weit über das hinaus, was Sie gesagt hatten.
Also, jetzt möchte ich ja mal sagen, man muss ja auch mal sagen, wo man nicht kompetent ist. Ich empfinde mich nicht als Expertin in der sozusagen Frage der Aufbereitung des Managements der öffentlichen Aktivitäten im Kontext der Corona-Zeit. Was ich aber schon mitbekommen habe, Ich glaube, viele aus der Verwaltung würden jetzt sagen, die haben wir doch gemacht. Wir haben eben pragmatisch vor Ort entschieden und der eine oder andere hat anders agiert und hat dann im Baumarkt zugelassen, den anderen nicht und so weiter. Ich glaube, da hat unser Föderalismus schon ganz gut geatmet. Und vor allen Dingen, wir haben föderal entschieden und nicht per Bund. Das muss man jetzt mal sagen. Das unterscheidet uns von vielen anderen Ländern. In meiner persönlichen Wahrnehmung sind wir jetzt nicht so schlecht durch diese Corona-Zeit gekommen im Vergleich zu vielen anderen Ländern. Ob das mit den Schulschließungen alles so sinnvoll war, das glaube ich, da kann man jetzt im Nachhinein drüber streiten. Aber dass eben jetzt in solchen Momenten Fehler gemacht werden, müssen wir eben zulassen. Deshalb bin ich übrigens auch kein großer Freund dieser ganzen Nachbereitung jetzt der Corona-Zeit, jetzt allen wieder als auf den Deckel zu geben, was sie wieder falsch gemacht haben. Wenn es uns gelänge, daraus was rein Konstruktives zu machen. Gerne, fände ich super. Da befürchte ich nur, sind die ganzen Untersuchungsausschüsse und sonst was nicht das richtige Instrument dafür, sondern es ist einfach nur an den Pranger stellen der Leute, die irgendwas mal gemacht haben und es dann vielleicht falsch gemacht haben. In dieser Zeit wusste keiner, was richtig ist. Deshalb sollten wir, finde ich, eher die belohnen, die sich ein bisschen freigespielt haben und dann mal was getraut haben, Dinge auszuprobieren. Aber nochmal, da wäre ich jetzt nicht, sehe ich mich nicht als Vollexpertin. Aber an was ich mich noch erinnere, Ausbau Ost, Infrastruktur nach der Wende, da ging in Ostdeutschland ganz viel. Da wurde hart priorisiert, Schnelligkeit des Ausbaus vor Korrektheit. Und da haben einige echt was hinbekommen in Ostdeutschland damals. Vielleicht können wir uns an diese Zeit nochmal erinnern. Ich glaube, das tun jetzt im Moment viele, wenn ich dann das sogenannte Infrastruktur-Zukunftsgesetz denke. Da erinnern sich doch die ein oder anderen Beteiligten an diese Zeit. Und das war ganz gut. Das haben wir hinbekommen. Solche äußeren Umstände, wo du dich dann mal ein bisschen, wo du gezwungen bist, dich ein bisschen locker zu machen, tun unserem Land ganz gut. Und vielleicht ist jetzt wieder ein solcher Moment.
Absolut. Und vielleicht, um an dem Punkt mal hängen zu bleiben. Ich kann mich an eine Aussage von Ihnen erinnern, dass Sie sagten, gerade die föderale Modernisierungsagenda sei ein Vorstoß, auch mit Blick jetzt auf die Handlungsfähigkeit des Staates, der spektakulär ist, obwohl es niemandem aufgefallen ist. Können Sie da noch drei Sätze zu sagen? Weil das, ehrlich gesagt, ich habe mich dann, als ich das gehört habe, selber ertappt und sagte, ja, ich gehöre zu denen, die das nicht mitbekommen haben und habe mich dann selber über mich geärgert.
Ihnen Herr Lange, dass Sie es nicht mitbekommen. Das ist wirklich eine echt interessante Geschichte, auch für mich als sozusagen ehemaliger Medienschaffender. Das ist interessant. Also, dann hole ich ein bisschen aus. Der Bundeskanzler und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidentenkonferenz haben sich im Sommer des letzten Jahres zusammengetan und haben gesagt, okay, wir haben eine Bundesmodernisierungsagenda und wir werden eine föderale Modernisierungsagenda vorantreiben, die nur im Zusammenspiel in unserem komplexen Föderalismus mit dem Bund geht. Die treiben wir jetzt voran und wir treffen uns am 4. Dezember wieder, um die Dinge im Detail zu beschließen. Was ist dann passiert? Jetzt muss ich wirklich ganz viele Menschen in den Staatskanzleien loben, auf Länderebene, die hart gearbeitet haben, eine Agenda erarbeitet haben, die wirklich, ich kann die Lektüre empfehlen, sind 55 Seiten mit über 200 Maßnahmen zusammengebaut haben, nicht gebaut, sondern erarbeitet haben, die wirklich dieses Land, wenn die umgesetzt werden, grundlegend modernisiert. Sie haben sich mit dem einstimmig beschlossen und der Bundeskanzler hat es auch beschlossen. So. Warum haben Sie es nicht mitbekommen? Weil so funktioniert halt leider auch unsere Gesellschaft. Also erstens ist es jetzt nicht super toll kommuniziert worden, muss ich jetzt mal sagen, von den handelnden Akteuren. Ich finde, also ich versuche etwas zu helfen, es besser zu kommunizieren. Also es geht besser meines Erachtens. Und das Zweite ist aber, tja, unsere mediale Aufmerksamkeit war nur auf dem Aspekt, wo sich an diesem Tag Bund und Länder nicht geeinigt haben, nämlich um die grundlegende Finanzierungsfrage zwischen Bund und Ländern. Da gibt es ja große Themen, Stichwort Konnexitätsprinzip und so weiter. War klar, dass man sich ja nicht einigen würde. Das landete in Tagesschau und Tagesthemen. Das andere Thema nicht. Es ist aber auch ein verdammt komplexes Thema. Sie brauchen wirklich doch einige Tassen Kaffee, um sich dort durchzuarbeiten. Das muss ich jetzt auch sagen. Und das ist natürlich auch in unserer heutigen Medienwelt immer schwieriger für Journalisten, diesen Freiraum zu haben und sich den zu erkämpfen, in so einen Zeug wirklich einzusteigen und sich mit der Materie auseinanderzusetzen. Also da kommen viele Dinge zusammen. Aber vielleicht kann ich kurz drei Sätze zu dieser Agenda sagen. Mir wird es jetzt nicht gelingen, diese 200 Maßnahmen zusammenzufassen, aber vielleicht drei Aspekte. Erster Aspekt ist, dort ist beschlossen, in großem Stile auf Dokumentations- und Berichtspflichten, so wie wir es vorgeschlagen haben, zu verzichten. Da steht jetzt drin, auf ein Drittel. Im Ursprungsentwurf stand sogar, war das alles noch größer, es wurde dann aber zu großen Teilen auch von Bundesministerien geschliffen. Aber immerhin, das ist groß, zu verzichten. Und das die Behörde, das Ministerium etc., das unbedingt auf einer Regel beharrt, muss argumentieren. Beweislastumkehr. Das bringt uns wirklich eklatant weiter. Das zweite ist Genehmigungsfiktion. Das kennt, glaube ich, der ein oder andere. Wenn du etwas genehmigt haben willst, ob nur Unternehmen, Behörde, sonst was oder auch Privatmensch. Viele unserer Verwaltungen sind sehr belastet. Du hörst nichts davon. Manchmal gibt es auch inhaltliche Gründe, dass es irgendwie verschleppt wird. Nach 3 Monaten keine Antwort bedeutet erstmal, du kannst arbeiten. Also eine auch hier Umkehr der Idee, es ist erstmal genehmigt und nicht genehmigt. Auch das ist ein sehr, ich sag mal, eine kulturelle Schubumkehr eigentlich in der Denkwelt. Drittens, da haben wir vorhin schon kurz drüber gesprochen, Sanierung maroder Infrastruktur, die Brücke, die jetzt eben 1 Meter breiter ist oder noch den Fahrradweg dazu bekommt. Ja, was? Ist das jetzt ein Genehmigungsverfahren oder Planfeststellungsverfahren? Nach heutigem Recht Planfeststellung, zukünftig reines Genehmigungsverfahren. Und jetzt wird's spannend, das ganze Zeug. Ich sag's jetzt mal so profan Zeug. Es ist wirklich harte Arbeit, die sich jetzt dahinter verbirgt. Und da wünsche ich mir auch wirklich Respekt von uns allen für diejenigen, die das jetzt tun. Die müssen das übersetzen in Bundesgesetze, Landesgesetze, andere Regeln und so weiter. Es muss jetzt abgearbeitet werden. Die gute Nachricht ist, die Akteure hier, der Staatskanzlei, haben wirklich gelernt aus den Fehlern der Vergangenheit, Stichwort Online-Zugangsgesetz etc. Es gibt jetzt hier klare Deadlines, wann was und auch eine Governance, wann was sozusagen umgesetzt zu werden ist, wie man sich updatet etc., wie nachgehalten wird. Ich hoffe sehr, dass das klappt. Aber ich will auch ein bisschen nochmal von der Realität auch auf der Bundesebene erklären. Da gibt es natürlich den wirklich, finde ich, sehr fähigen Bundesminister Wildberger, der auf Bundesebene daran arbeitet. Aber es gibt eben hier und da dann doch wieder Dinge, die dann nicht so weit springen. Nehmen wir mal diese Regelung zum Ausbau der oder Sanierung der Infrastruktur, das aktuell vorliegende Investitionszukunftsgesetz springt genau an diesem Punkt nicht so weit, wie wir das uns wünschen, wie wir es vorgeschlagen haben, aber wie es auch die Länder beschlossen haben. So, und jetzt haben aber die Länder tapfer gesagt, Moment mal, im Bundesrat, das haben wir aber anders beschlossen, das müsst ihr ändern. Wo es am Ende landen wird, was weiß ich aktuell nicht. Aber sie merken, das ist ein harter Prozess. Und deshalb ist es so wichtig, dass sowas kommunikativ eingebettet ist. Das muss in eine Story eingebettet werden, dass alle wissen, verdammte Axt, ich arbeite an etwas Großem mit, dass dieses Land innovativer wird, schneller wird. So wie sie, Anna, ja, ihre KI beschrieben hat. Das ist ja das Endziel. Darum geht es. Und jeder Mitarbeiter in Behörde XY muss verstehen, ich arbeite in etwas Großem mit. Ich bin vielleicht an einem kleinen Rad hier, aber es arbeitet, liefert zu etwas Großem und Ganzen. Und das ist doch eigentlich was ganz Tolles. Und deshalb möchte ich sagen, da passiert mehr, als man meint. In dem Maschinenraum des Staates, Andreas Voskuhle, der nicht zu Übertreibungen oder Euphemismen neigt, nennt es den größten Modernisierungsschub im Moment in der Bundesrepublik seit Dekaden. Und der kommt da nur auch aus der wissenschaftlichen Perspektive, wie er da drauf guckt. Die entscheidende Frage ist, überall springen wir jetzt weit genug? Und jetzt müssen wir wirklich allen Mut machen, weit genug zu springen, weil es ist, ich kann mich nur wiederholen, es ist ja ernst.
Also das ist sozusagen also schon mal sehr, sehr gut zu hören, weil meine Wahrnehmung bisher immer so, wenn es um Bürokratie, Bürokratieabbau, Regulatorik und so weiter ging, gab es immer nur 2 Geschichten. Die eine Geschichte war Bürokratiemonster und dann, also als Schlagwort, ne? Und dann hörte das Reden darüber auf und da fehlte genau die Tiefe, die Sie ja vorher zu Recht eingefordert haben, weil wenn ich nicht weiß, worüber ich rede, muss ich darüber eigentlich vielleicht gar nicht reden. So. Ja. Und das zweite, die zweite Ebene war aber dann häufig auf einer solchen Detailtiefe, dass zumindest dann, wenn es darum ging, auch Communities einzubinden, die völlig lost waren, weil nur noch 2 Juristen eigentlich überhaupt wussten, worüber noch gestritten wird. Und dieser Middle Ground fehlte aber irgendwie oder fehlt wahrscheinlich in vielen Bereichen immer noch. Und mir ist es deswegen so aufgefallen, weil es am Ende ja gar nicht nur um die Regulierung, jetzt auch in Zukunft, ne, nur um Fragen von Bürokratie, Regulierung in bestehenden Lebensverhältnissen geht. Also da müsste man, also klar, das ist das, mit dem fängt man natürlich an. Sondern wir müssen uns ja eigentlich überlegen, wie sehen denn die Regeln oder auch die Nicht-Regeln, also die wir gerne auf die Seite schieben würden, für die Zukunft aus? Das heißt, wenn ich jetzt wieder mal aus diesem Bereich der Zukunftstechnologien komme, ich sage, ich möchte jetzt Kernfusion machen, ich möchte New Space machen, ich möchte Quantencomputer haben, ich möchte dies, das und jenes haben, dann muss ich doch versuchen, eigentlich schon bevor die Technologien bestimmte, Meilensteine erreichen, vorher schon die Hürden weggeräumt haben, damit die Technologien, die Unternehmen, wer auch immer an diesen Dingen dann arbeitet, durch die offenen Tore durchmarschieren können. Und also das sozusagen vorausschauend zu tun. Und ich habe mir immer gedacht, wie wäre es eigentlich, wenn man sowas Ähnliches hätte wie den Normenkontrollrat, den aber zu einem viel aktivistischeren Gremium macht, nämlich nicht in dem zu sagen, ich gucke mir das an, was ist, sondern ich gucke mir an, was sein müsste. Das hätte ich sehr, sehr charmant gefunden. Und das kann man durchaus ja vielleicht sogar dann an Themen festmachen, dass wir sagen, okay, also wenn wir jetzt über Fusionen reden, wen müssen wir uns dann an den Tisch holen, um zu erkennen, was diese Tore eigentlich sind? Und das kann ich ja für verschiedene Bereiche dann durchspielen. Also das hätte mir eigentlich ganz gut gefallen, weil dann wird aus Bürokratie eigentlich etwas oder aus Regulatorik was, wo man sagt, wir können es durchaus innovationsförderlich gestalten und insbesondere idealerweise vorausschauen, weil wir wissen ja, Geschwindigkeit ist bei neuen Technologien und Innovationen natürlich auch ein wesentlicher Gelingensfaktor, haben Sie es vorhin genannt.
Ja, es ist ein total interessanter Hinweis. Also jetzt vielleicht auch für unsere Zuhörer. Es gibt den Normenkontrollrat. Das ist eigentlich eine ganz interessante Institution, die, wenn ich das jetzt mal, die Armen werden jetzt ganz tapfer sein müssen, wenn ich sage, die fristete ein kümmerliches Dasein. Die haben ganz tolle Arbeit geleistet. Wirklich, die haben schon das gemacht, was die eigentlich gesagt haben, lange. Die Vergangenheit analysiert, was läuft falsch. Also sie sind wirklich fies reingegangen, das tat ganz schön weh. In deren ganzen Broschüren und Studien sind die wirklich hilfreich und haben schon immer den Ball auch nach vorne gespielt, wie müsste es sein. Nur sie hat keiner so richtig zur Kenntnis genommen. Das muss ich jetzt wirklich sagen. Und in kleinem Selbstbewusstsein darf ich jetzt schon sagen, durch unsere Initiative, wir haben auch den Normenkontrollrat immer wieder hochgehoben und vor allen Dingen deren starken Studien, ist er auch jetzt viel sichtbarer, viel aktiver und, glaube ich, auch angeregt, etwas öffentlicher unterwegs zu sein. Das ist erstmal ein gutes Instrumentarium. Allerdings musst du auch immer den richtigen Ton haben. Es darf nicht immer nur Beschwerde und man könnte, sondern es muss auch irgendwie was Motivierendes und Konstruktives haben. So, nehmen wir mal das Thema Tech. Ja, Mensch, ich habe gerade glatt den Namen vergessen. Wie heißt unsere Hightech-Agenda von Dorothee Bär?
Ja.
Genau. Der Begriff der Hightech-Agenda. Das ist ja, finde ich, echt was Gutes, was Frau Bär dort macht. Also da müssen Sie ja lange mir mal aus Ihrer Perspektive sagen, wie Sie es finden. Aber mir scheint das doch ein starker, guter Aufschlag zu sein. Aber da ist jetzt die entscheidende Frage, wie priorisiere ich und wie setze ich wirklich um? Und ich fand gut, Frau Bär hat sich auch mit uns getroffen, in diesem Fall mit mir, wir haben darüber gesprochen. Kann das nicht ein Sinnbild sein für möglichst unbürokratische, ich sag's jetzt mal ganz einfach flapsig, hemdsärmelige Herangehensweise, hier voran zu marschieren. Und da, das wäre natürlich ein toller Showcase, zu zeigen, dass wir hier nicht nur schicke Präsentationen machen und sich am Ende dahinter aber hochbürokratische Vergabeverfahren und Entscheidungsverfahren verbergen, die alle Leute fertig machen, wo wirklich tolle Wissenschaftler am Ende ihre wertvolle Zeit und Kapazität verwenden mit Wahnsinnspräsentationen, Werbeaktionen und sonst was. Anstatt dass wir doch Wege finden, ich sag mal, in sehr kompetenten Gremien, gut besetzt, aber schnelle Entscheidungen unbürokratisch zu treffen. Ich weiß, das ist leicht gesagt, was ich jetzt tue, aber trotzdem gibt es da, glaube ich, erhebliche Verbesserungsmöglichkeiten. Und das wäre ein toller Showcase, zu zeigen, dass es geht. Ich hoffe, wir haben darüber gesprochen. Ich hatte auch den Eindruck, dass Frau Bär da sehr offen ist. Aber sie hat natürlich auch ein Ministerium übernommen, das auch gelernt hat, über 100 Jahre, also nicht 100 Jahre, XY zu arbeiten. Auch da brauchst du massive kulturelle Veränderungen. Und ich hoffe, dass dort viele Leute echt anpacken und so denken, wie wir das jetzt beschrieben haben.
Also ich würde sagen, the proof is in the pudding, aber vielleicht um noch mal drei Gedanken dazu vielleicht mit Ihnen zu teilen. Also eine Sekunde noch mal kurz zum Kontrollrat und dann sofort auf Ihre Frage oder zu diesem Aspekt. Ich teile das komplett. Der Normenkontrollrat wird völlig unter Wert behandelt, was nicht nur den Leuten dort gegenüber völlig unfair ist, sondern auch uns gegenüber als Bürgern, weil wir würden ja wahnsinnig davon profitieren, wenn er mehr Gehör fände. Und ich würde genau deswegen gar nicht kritisieren, sondern im Gegenteil, ich würde ihn viel mehr aufmunitionieren, mit einem vollkommen anderen Mandat ausstatten, was ihn viel, viel stärker in die Lage versetzt und auch von ihm erwartet, noch zukunftsgerichteter auf die Welt zu gucken, nämlich auf Gesetze, die es noch gar nicht gibt. Also das oder zumindest dann auch ergänzt um verschiedene Gruppen. Aber so wollte ich da auf jeden Fall auch verstanden wissen.
Auf jeden Fall ist Wertschätzung. Ein schlankes und schlagkräftiges Gremium. Ja. Und ich finde, die machen das auch schlau im Sinne von hier und da mit externen Unternehmensberatung zusammenzuarbeiten, je nach Kompetenzfeld, mal mit was weiß ich, Deloitte oder mal eben auch immer, und sich tiefer einzustellen, ohne dass man jetzt alles mal selbst macht. Also so haben die auch eine externe Befeuerung, was ich gut finde.
Diese Praktika braucht man einfach, an denen kommt man nicht drum rum, sonst geht das völlig fehl. Und das ist genau schon die Überleitung dann eigentlich auch zum Thema Hightech-Agenda, weil auch da sozusagen diese Fragen von Regulatorik natürlich auftauchen. Und sie tauchen in den verschiedenen Vertikalen eben unterschiedlich auf, weil von mir aus jetzt Quantencomputing anders zu behandeln ist als Kernfusion. Das wird jedem einleuchten. Ja. Und das muss aber Bestandteil einer Innovationsagenda sein. Ja. Also diese innovationsförderliche Regulatorik. Ja. Wenn ich jetzt mal auf die Agenda selber gucke, greife ich vielleicht mal den Zusammenhang zwischen der Hightech-Agenda und Ihrem Abschlussbericht für die Initiative Handlungsfähigen Staat auf. Ja. Da schreiben Sie unter dem Stichwort Wettbewerbsfähigkeit nämlich eine Menge Dinge, die absolut anschlussfähig sind an das, was in der Innovationsökonomie natürlich diskutiert wird. Also mal nur.
Und Schönberger war auch Teil unseres Teams, sollte man dazu.
So, und ich habe einige der Kollegen, Gott sei Dank. Also das spiegelt sich da wieder und deswegen erkenne ich mich da auch. Ja. Sozusagen nur mal um beispielhaft zwei rauszugreifen oder drei. Staat als Kunde. Ja. Ist natürlich ein ganz zentraler Hebel für das Thema Deep Tech, weil das sozusagen einen Markt vorbereitet und gleichzeitig der Hebel dafür ist, mehr privates Kapital zu holen. Das ist ein ganz fundamentaler Aspekt und der ist in der Hightech-Agenda nach meinem Dafürhalten noch weitgehend unterbelichtet. Also da ist dann die Rede von, der Staat soll in der Lage sein, mit vereinfachten Vergaberegeln bis zu 100.000 Euro bei einem KI-Unternehmen was einzukaufen. Ich überspitze es jetzt ein bisschen. Das ist natürlich überhaupt nicht gemeint, sondern wir reden über die Frage, kann ich mir eine Vorhaltekapazität für Raketenstarts beispielsweise einkaufen? Ja. Also das sind vollkommen andere Fragestellungen. Wo wir es gut gemacht haben, glaube ich, war beim Thema Quantencomputing. Da hat der Staat das erste Mal sowas versucht, Innovationen zu kaufen, die es im Grunde noch gar nicht gab, in einem größeren Maßstab. Der zweite Punkt vielleicht, Sie sprechen an die Schnittstelle zwischen...
Wir sprechen immer so viel an der Lange, das ist ja furchtbar. Bei mir kommen dauernd dung, 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 dung.
Ich sage ja, wir könnten 10 Stunden wahrscheinlich.
Ja, toll, Sie meinen.
Oder wir müssen 5 Folgen hintereinander einfach mal machen. Ja. Aber der andere Aspekt vielleicht, Universitäten oder die Schnittstelle zwischen Universitäten und Unternehmen. Ja. Und sozusagen die Aspekte, die Sie drunter haben, in den Kapitel, die resonieren sehr stark bei den...
Klar.
Da geht es um Bündelung von Kompetenzen zum Thema Innovationen im Ministerium. Ich habe vor der Wahl damals versucht, Werbung für ein Zukunftsministerium zu machen, was jetzt wenig Anklang gefunden hat, weil auch Stand heute, dass das Forschungsministerium und das Wirtschaftsministerium sich nach wie vor, und wenn man jetzt das Digitalisierungsministerium dazu nimmt, dieses Thema Innovation einfach nach wie vor aufteilen. Und es funktioniert nicht. Also ich verstehe, dass man bestimmte Dinge vielleicht nicht alle in einen Topf werfen kann, aber es funktioniert einfach nicht. Und ich glaube, wenn man ein sehr starkes Ministerium mit einer sehr starken Ministerin oder einem starken Minister hätte, wäre es auch leichter, sowas wie ich nenne es jetzt mal Arbeitstitel, Innovationsprinzip in einem Kabinett mit einzuführen. Also zu sagen, egal worüber ich rede, habe ich jemanden am Tisch sitzen, der nochmal durch die Brille befördert das Innovation oder hemmt es Innovation in unserem Land. Egal wie die Maßnahme jetzt heißt, ob die aus dem Sozialen kommt oder aus irgendeinem ganz anderen Bereich, dieses Prinzip durchzusetzen. Und vielleicht ein letzter Gedanke dazu, es wäre natürlich mal interessant, auch persönliche Verantwortlichkeiten an einzelne Agenda-Punkte zu knüpfen. Und ich bin bewusst ganz woanders als jetzt an dem Thema, dass man die Leute aufhängen muss, so wie Sie das ansprachen bei Corona. Da wäre ich auch überhaupt gar kein Freund von. Aber zu sagen, nehmen wir an, ich habe eine neue oder eine Weltraumstrategie oder Innovation für Weltraum. Warum knüpfe ich nicht einfach mal den Kopf eines Staatssekretärs an dieses Thema? Und ich sage, was möchte ich eigentlich in 3 Jahren, in 5 Jahren, in wie viel immer Jahren? Klar, da bin ich dann schon über der Legislatur. Aber ich mache mal erkennbar, wo wir hinwollen. Und wenn das nicht geklappt hat, werde ich dafür gerade stehen. Ja. Das sehen wir ja überhaupt nicht mehr. Und ich kündige, also, und der Idealfall wäre das ja von vornherein auch schon deutlich zu machen, um einfach auch eine Sogwirkung zu erzeugen, dass Leute, die sich da anschließen müssen, weil am Ende der Staat macht ja nicht die Innovation, das sind ja Unternehmen, das sind Wissenschaftler, wer auch immer, Startups, dass die diese Sogkraft auch ernst nehmen und sagen, ja, da möchte ich dabei sein, weil das eine relevante Initiative ist.
Okay, Sie haben so viele Punkte. Jetzt fahren wir mal den letzten Punkt. Ich kann nur sagen, finde ich absolut super, weil irgendwie hat Veränderung und hat nun auch was mit Menschen zu tun. Also wir reden jetzt ganz viel über Strukturen, aber es lebt eben davon, dass du Leute hast, denen du hinterherläufst und sagst, genau, da will ich dabei sein. Und ich habe Skin in the Game. Ich bin verantwortlich. Finde ich absolut richtig. Verstehe ich auch nicht. Plus das Zweite kommt, die Wirkungsorientierung von Politik. Wir gucken auf Politik sehr stark auf, weiß ich nicht, Verkehrsminister XY, der ist dann ein toller Hecht, wenn er irgendwie x Milliarden im Budget rausgehauen hat, die er ausgeben darf für irgendwas. Super. Aber eigentlich sollte ja die Frage sein, nach einer gewissen Zeit, hey, wie viel Schienen, wie viel was weiß ich was hast du gebaut? Wie viele Brücken sind saniert? Und so denken wir nicht richtig. Darüber wird aber zunehmend diskutiert. Da gibt es tolle Fälle in, ich sag mal, in den Niederlanden. Die haben so eine, ich glaube, wie nennt sich das, Wirkungswoche einmal im Jahr, wo alle wirklich demonstrieren müssen, was haben wir eigentlich hinbekommen als Politiker XY. Also, und ich glaube, Herr Lange, für das, was Sie jetzt gerade gesprochen haben, da brauchst du einfach Menschen natürlich an der Spitze von Ministerien, die auch Lust haben, hier mal an die Grenze zu gehen und mutig zu sein. Ich kann jetzt gar nicht beurteilen, ob wir das genug haben oder nicht. Da, wer bin ich, dass ich das beurteilen kann? Das traue ich mir nicht zu. Aber ich glaube jedenfalls, es ist möglich, überall an die Strukturen an, oder vielleicht auch mal über die Grenze hinauszugehen, wenn man sagt, okay, dann bin ich halt verantwortlich. Auch Herr Merz, der muss ja nicht wiedergewählt werden. Also der hat eine tolle Lebensleistung, der hat ein gewisses Alter, wo man jetzt sagen kann, nö, ich kann jetzt einfach mal das machen, was ich für richtig halte. Bums. So. Also, diese Sogkraft auch von Persönlichkeiten kann ich nur sagen, genau richtig. Sie haben aber noch viele andere Themen angesprochen. Staat als Kunde. Genau, da haben wir eben auch intensiv darüber geschrieben in unserem Papier. Ich weiß noch, da hatte ich einen Dissent, nicht Dissent, sondern eine Debatte mit Clemens Fuß, der sagte, das Kapitel hatte ich überschrieben mit der Staat als strategischer Investor. Mhm. Um genau das klarzumachen, was Sie gerade beschrieben haben, dass der Staat eben mit seinem großen Beschaffungswesen, ich glaube, wie viel haben wir da, 300 Milliarden? Er kann diese Rolle aktiver nutzen, war der Gedanke. Wir meinen nicht damit, er ist Mr. Subventionierer oder Mr. Entscheider darüber, welches Unternehmen jetzt besser ist als das andere. Aber hier und da einen gewissen Mut zu entwickeln, einem jüngeren Unternehmen Zutrauen zu schenken, und es von Anfang an als Ankerkunde zu unterstützen, das ist eine feine Linie, aber die, finde ich, sollten wir dringend bespielen. Leider, das muss ich jetzt auch mal sagen, Sie erleben mich ja schon eher als Optimist, aber es gibt eben auch Gegenwirkungen. Und wenn Sie sich dann das Tariftreuegesetz angucken, was gerade beschlossen wurde, dann kommen Ihnen einfach die Tränen, weil Sie sagen, was soll ein Unternehmen, ein junges oder ein etwas reiferes, was nehmen wir denn mal, Scale-up, ich sag mal ein Unternehmen mit 500 Mitarbeitern, trotzdem jung, was irgendwie in wenigen Jahren gewachsen ist, wie soll das jetzt belegen, dass es annähernd tariftreu zahlt? Das ist hyperkomplex und das ist ein Beispiel dafür, wie ein Gesetz gemacht worden ist, was ich nicht reinversetzen kann in die Praxis solcher Unternehmen, was es bedeutet, ja, die natürlich haben die keine klaren Gehaltsstrukturen, super solide sortiert. Das ist ja jung, schnell gewachsen meistens. Das ist komplex. Und da sagt dann natürlich ein Unternehmenslenker oder eine Unternehmenslenker, soll ich mir das jetzt antun, das alles dem Staat zu erklären? Und vielleicht sind wir auch eben nur annähernd tariftreu oder sind wir wirklich tariftreu? Nein. Sollten wir das sein? Nein, es geht ja zur Verhinderung von totalem Missbrauch eher in, ich sag mal, Lohndumping-Regionen. Darum geht's ja. Aber wir, und das kann ich ja nachvollziehen aus der SPD-Perspektive, aber wir schütten einfach das Kind mit dem Bade aus. Das ist leider die andere Seite der Medaille. Das hätte ich gerne anders gesehen, will ich jetzt nicht verhehlen. So, und dann aber Staat als Kunde, das werden Sie vielleicht gelesen haben. Ich bin jetzt nicht in der Lage, das komplett zusammenzufassen, aber ich möchte darauf hinweisen, da hat Moritz Schularik einen tollen Text geschrieben. Ich glaube, mit Neil Ferguson zusammen in der FAZ. Muss irgendwie, was haben wir, muss im Winter des letzten Jahres gewesen sein, über die Möglichkeiten einfach im Defense-Sektor, wie der Staat, wenn er sich ein bisschen besser noch sortiert, was er eigentlich für einen Impact haben könnte und wie er einfach von einem Defense-Sektor profitieren kann, wenn er seine Incentivierung überdenkt.
das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Aspekt. Und also ich habe ihn sozusagen am eigenen Leibe erlebt, auch in diesem Bereich öffentliches Geld auszugeben, ist unfassbar schwierig. Also man würde ja meinen, das Geld ist das Problem. Die Frage ist, wie kriegt man es dann raus und für was? Und das hat zwei Ebenen. Und das haben Leute, glaube ich, das kommt nochmal auf ihren Punkt auch mit der Tiefe zurück. Man muss die Dinge sehen und manchmal sogar gespürt haben, um sie zu verstehen. Und das sind, wenn Sie jetzt mal alleine auf zum Beispiel auf das Thema öffentlicher Vergabe schauen,
ja,
dann ist ja nicht nur das Vergaberecht an sich schon kompliziert genug. Und es gibt 500.000 Meinungen dazu und das ist alles ganz wunderbar.
Ja.
Sondern auch die Frage, wie wird es gelebt?
Ja.
Das klingt jetzt so banal, aber die Frage ist ja, wenn, also die Lebensrealität wird ja meistens nicht hundertprozentig abgebildet in Gesetzen. Das heißt, ich habe einen gewissen Spielraum, den kann ich auf zwei Arten füllen. Ich kann ihn risikominimierend füllen und ich sage, ich werde das Gesetz zu 110% erfüllen, weil dann kriege ich hinterher keinen Ärger. Stichwort Risikovermeidung. Und das ist leider die Default-Einstellung heute. Statt zu sagen, ich mache es wie ein, wir haben neulich mal über den ehrbaren Kaufmann wieder gesprochen in einem anderen Zusammenhang, dass ich sage, ich mache nach bestem Wissen und Gewissen und allen Prüfungen, die ich sinnvollerweise tun kann, so, dass ich 95% wahrscheinlich im sicheren Bereich hier unterwegs bin, mache das auch durch juristische Begleitung, was auch immer, ist ja egal. Aber ich unterscheide oder ich entscheide wie ein Unternehmer. Und dieser Mismatch, der alleine, und da bin ich noch gar nicht, was kaufe ich jetzt da ganz genau ein, sondern allein nur dieser Mismatch, wie lebe ich das, ist ein Problem. Und da scheinen mir manch andere Länder, ohne dass ich da wirklich tief mit vertraut wäre, manchmal ein bisschen pfiffiger mit umzugehen. Und das traut sich kaum jemand eigentlich so wirklich anzusprechen. Und das wäre eine Frage von politischem Leadership dann schon, zu sagen, die Leute, die diese Freiheiten zulassen,
werden belohnt.
Dürfen für den einen, exakt, die werden belohnt und für den einen Fall, wo es dann mal in die Hose geht, nicht aufgehängt. Das,
also das gibt es, glaube ich, überall. Die Frage ist, gibt es das genügend und gibt es das an den entscheidenden Stellen?
Ja. Und exakt, und das ist sozusagen ja dann immer die Frage, sozusagen das, was man dann unter dem Stichwort Kultur ja dann beschreibt. Also wenn es sozusagen mehrere Leute tun und nicht nur der Einzelfall es dann ist, sondern es so eine Art Grundmodus eigentlich ist.
Ja.
Sie beschreiben in dem Bericht auch, dass es für die Veränderungen, um die es jetzt geht, auch eine kritische Masse brauchen. Also im Sinne von Menschen, die die Reformen vorantreiben und oder sie auch mittragen wenigstens, selbst wenn sie vielleicht jetzt selber nicht an der entscheidenden Stelle sind. Und das würde uns ja eigentlich einschließen, auch jetzt mal in unserer Rolle als Bürger.
Ja.
Ich habe vielleicht zum Abschluss, bevor wir dann zu den letzten ein, zwei Themen noch eher, weil ich würde mir gerne auch mit Ihnen nochmal über das Stichwort Leadership, klingt jetzt schillernd, aber sozusagen sehr konkret auch noch ein, zwei Dinge sprechen. Aber weil mich diese Frage, welche Haltung müssen wir eigentlich zu diesem Thema als Bürger, zu Veränderungen, zu Politik vielleicht noch haben? Ein Buch, was in Deutschland interessanterweise wenig rezipiert wurde, aber sehr interessant in dem Zusammenhang ist, ist das Buch Bill of Obligations von Richard Haass, der im Grunde die Beobachtung gemacht hat, zu sagen, naja, Grundrechte sind notwendige, aber eigentlich nicht hinreichende Bedingungen für erfolgreiche Demokratien. Also da würde man bei uns jetzt sofort auch an Böckenförde und andere denken. Mhm. Und er hat das natürlich aus einer bestimmten, also vor 4-5 Jahren aus einer bestimmten Perspektive auch in den USA geschrieben. Aber gesagt, eine gewisse bürgerliche Haltung zu bestimmten Fragen trägt auch zu gelingender Demokratie bei. Das beginnt also dann bei Fragen Vermeiden von Gewalttätigkeit. Also das würden wir jetzt eigentlich sowieso immer unterstellen, ist in den USA aber ein etwas anderes Thema. Aber ich habe mal drei, und er hat, glaube ich, 10 Leitlinien bürgerlicher Haltung oder so ähnlich, hat er das gesagt. Ich habe mal nur 3, weil die alle komplett zu dem auch passen, was wir schon besprochen haben. Punkt Nummer 1, stay open to compromise. Das ist, wo wir sagten, oh, das können wir eigentlich ziemlich gut. Mhm. Ich teile das. Würde aber vielleicht den K-Wert machen zu sagen, naja, man hört in manchen Fragen schon immer wieder mal das Stichwort, jetzt müsste man mal durchregieren. Das ist natürlich das Gegenteil davon. Genauso wie auch die Frage alternativloser Politik natürlich auch das Gegenteil davon ist. Also ich glaube, wir sehen so zumindest so ein paar Warnlampen, dass man sagt, naja, wir dürfen auch da nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Zweiter sehr schöner Ansatz, der für uns auch, glaube ich, passt, remain civil. Was meint er damit? Der Ton macht die Musik.
Sehr amerikanisch geprägt, ne? Muss man jetzt mal sagen, wenn wir gerade einen Präsident haben, der würde sich freut, wenn da irgendwie Robert Mueller stirbt, sagt, nee, super, dass er tot ist.
Das ist eine Katastrophe und wir erleben das in Deutschland, glaube ich, sozusagen vielleicht nicht in gleichem Maße, aber natürlich hat sich in den letzten Jahren auch bei uns da was verändert und das kommt von rechts und von links im politischen Spektrum, ist meine Beobachtung. Und das ist vielleicht nochmal eine andere Ebene als jetzt nur rechts und links, auch, ich sag mal, so ein übertriebener Moralismus.
Ja. Sie werfen, es ist wirklich lustig. Toll, was Sie alles ansprechen.
Mhm. Aber das sind die Dinge, glaube ich, ne, wo man dann schon direkt ahnt, die Vernunft wird immer als erste baden gehen. Ja, das weiß man dann schon. Und vielleicht das Dritte, weil das auch genau nochmal einen Aspekt aufgreift, den Sie vorher an anderen Stellen schon mal hatten. Respect Government Service.
Ja.
Wie gehen wir eigentlich mit den Leuten um, die in der Verwaltung dort arbeiten? Und das hat ja eigentlich, selbst wenn man es jetzt nun schon aus, ich sag mal, menschlichem Respekt und Anstand eigentlich schon machen sollte, wir haben doch ein Eigeninteresse als Bürger, als Unternehmen daran, dass auch die besten Köpfe Lust haben, in die Administration zu gehen. Und wenn es nur zeitweise ist, nur wenn wir diese Institutionen permanent mit Dreck bewerfen, hat natürlich auch niemand Lust, dahin zu gehen.
Absolut. Uiuiui. Ja, knüpfen wir da mal an. Jetzt sitzen Sie in Bayern. Ich glaube, wenn ich alles, was ich weiß, versucht Bayern oder hat ja eine lange Geschichte darüber, ich sag mal, die Besten zum Staat zu bringen, ins Staatswesen, also attraktiv zu sein. Und das finde ich erstmal super. Also wie Sie sagen, es muss ein attraktiver Arbeitgeber sein und es muss auch was, ich sag mal, was durchaus auch was Elitäres haben, dass die besten, ich sag mal, Absolventen von Schule XY die Möglichkeit haben, im Staat zu arbeiten, dann weiß man auch, da sind einfach tolle Leute. Und ich glaube, das ist schon an einigen Stellen auch noch so ausgeprägt. Wie gesagt, in, glaube ich, Bayern ist das ein bisschen üblicher. Aber das müssen wir einfach noch besser hinkriegen und diesen Bereich attraktiv halten und nicht immer darauf eindreschen. Und ich kann nur aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ich habe mit so vielen schlauen Leuten gesprochen, die gerade in den Staatskanzleien arbeiten. Ich will mal einen rausgreifen, nehmen wir mal den Herrn Leminski aus Nordrhein-Westfalen, der dort die Staatskanzlei leitet. Ist wirklich ein schlauer, hochintegrer Mann, hochgebildet, auch in vielen Themen, auch gerade Medienthemen, voll zu Hause. Der aber sich auch durchaus mit den technischen Details beschäftigt. Also auch einfach, das sind ja fleißige Leute, muss man ja einfach mal sagen, die wirklich viel arbeiten. Und dafür wünsche ich mir schon Respekt. Und dafür sollten gerade wir Unternehmensmenschen wirklich Respekt haben. Und wie oft hatte ich zu tun mit, ich sag's mal ganz brutal, CEOs, die sagen, ey, jetzt würde ich das jetzt mal machen, mal so richtig Leadership, dann wäre das jetzt ratzflatz erledigt. Und wir wissen alle, diese Menschen würden scheitern, und zwar ganz schnell. Trotzdem würde ich mir wünschen, dass es eben ein besseres Miteinander gibt und tatsächlich Politik auch von den Erfahrungen der Wirtschaft, gerade mit Transformationsthemen, mehr lernt. Also der Austausch. Miteinander sind wir einfach schlauer. Es ist nicht im Gegeneinander. So, also Respect Government Service. Dann hatten Sie das Thema Haltung des Bürgers. Genau. Das gehören wir alle dazu. Wir wollen gerne, dass unser Häuschen, wenn wir ein Häuschen bauen, irgendwie es möglichst wenig reglementiert ist und wir wirklich wenig Auflagen haben. Genau. Und dann baut der Nachbar neben uns und dann wird so schattig da bei mir in meinem Grill. Ecke, wo ich sage, wieso ist denn das jetzt so hoch und wieso ist da dieser Baum? Da muss es doch eine Regel geben. Also diese Haltung kennen wir, glaube ich, von uns auch. Da müssen wir, glaube ich, auch an uns arbeiten. Ich hatte vor einer Weile ein Gespräch mit der Polizeipräsidentin aus Baden-Württemberg. Die sagte, Frau Jecke, Sie können sich gar nicht vorstellen, früher war es doch so, wenn wir eine Party in der Nachbarschaft hatten, die Musik war zu laut, dann lief man rüber, klingelte beim Nachbarn und sagte, Mensch, Nachbar, kannst du mal die Musik runterdrehen? Heute rufen wir die Polizei. Also, und das Thema Klagewut bei uns, Sie haben es geschildert, es gehört eben alles dazu. Grundlegend brauchen wir ein neues Verhältnis des Staates zu seinen Bürgern, mehr Vertrauen, weniger Misstrauen. Dazu brauchen wir aber auch einen Bürger, der diesem würdig ist und weiß, dass der Staat ihm vertraut und damit eben auch, wie Sie ganz richtig sagen, Verantwortung oder wie haben Sie es genannt, Bill of Obligations mit sich bringt. Das gehört zusammen. Und da finde ich, täte uns auch eine gesellschaftliche Debatte gut. Das ist einfach echt ein Großthema, was wir ja hier irgendwie ansprechen.
Ja. Und wir leben ja, glaube ich, beide auch in der vollkommenen Wahrnehmung, dass wir sicherlich nicht für mehr Staat sind, zumindest nicht dann, wenn es ihn nicht braucht, sondern dass wir uns auch fragen müssen, wo können wir weniger Staat uns auch gerne leisten oder den richtigen, um es vielleicht mal so zu sagen.
Wir sind sorgsam mit so Begriffen wie zum Beispiel schlanker Staat. Ich glaube, der Staat muss da, also er muss uns Freiraum ermöglichen. Wir sagen ja deutlich, starker Fokus auf mehr Gebote und Verbote, innerhalb dessen aber eben nicht Dokumentationsbeweispflichten und so weiter, sondern Freiraum. Dazu gehört aber auch, dass wir einen starken Staat brauchen, da wo er stark sein muss. Ja. Also ich sag mal beim Thema Verfolgung von Steuerbetrug, also Cum-Ex und all diese Dinge, wo Bürger sagen, Moment mal, das ist aber ungerecht. Die Großen gehen ungeschoren davon und wir Kleinen müssen wegen jedem Pupskram uns irgendwie rechtfertigen. Das, also dieses Gerechtigkeitsgefühl, es hat ein extra Kapitel bei uns zum Schluss. Das ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz wichtig, dass dieses angesprochen wird und dass der Staat da, wo er, dass er eben nicht überbordend aktiv sein soll, sondern sich aber auf seine Kernkompetenzen konzentrieren sollte, die dann aber auch zum Gelingen bringt.
Und das ist eben das Schöne, fand ich, an dieser Idee von Haas, dass er sagt, okay, und das hat auch was mit uns zu tun. Und zwar nicht uns im Sinne von, wir sind die Untertanen des Staates, sondern wir sind mitverantwortlich für das, was da passiert. Und er hat das sehr schön in einem Zitat auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, wir bekommen die Regierung und das Land, das wir verdienen.
Genau.
Und es liegt an uns, die zu bekommen, die wir brauchen. Das ist sozusagen der Spirit, den man gebrauchen kann. Und vielleicht das noch als Überleitung, Frau Jeckel, jetzt sind Sie ja wahnsinnig aktiv und bringen sich ein. Das müssten Sie ja nicht tun. Was war dann sozusagen der innere Antrieb, jetzt weit über das normalerweise eigene Wirkungsumfeld, sich in so Dinge wie die Initiative Handlungsfähigen Staat und andere Themen
einzustellen? Vielleicht gerade zu dem, was Sie gerade gesagt haben, dass man sich einbringen muss, ein Zitat von Joachim Gauck, das ich irgendwann, vor vielen Jahren hat mir das meine Mutter mal ausgerissen aus der Zeitung. Und es hat mich begleitet. Der hat den Satz gesagt, Glück kommt nicht, Glück wird. Er hat das im Zusammenhang gesehen mit seiner, die Freiheit, die er als sozusagen ehemaliger DDR-Bürger bekommen hat, die Wiedervereinigung kam, er durfte wählen, er konnte sagen, was er dachte, ohne irgendwie Angst haben zu müssen, all diese Dinge. Aber so richtig kommt das erst zum Tragen, wenn man sich einbringt, wenn man mitmacht, wenn man als Bürger aktiv ist. Und ich glaube, das hat mich geprägt, dass irgendwie, es klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber dass man irgendwie auch was zurückgeben wollte. Ich, das Leben ist ganz gut mit mir gemeint. Ich würde sagen, ich habe mich auch angestrengt, aber dazu was beizutragen. Aber ich bin jetzt in so einem Moment, wo ich auch durchaus eine Kapazität habe, mich eben ein bisschen einzubringen, und das habe ich gerne gemacht. Kürzlich habe ich nochmal einem Vortrag von Steffen Mau zugehört, dem Soziologen. Da ging es eher um Ostdeutschland und den Frust und AfD und so weiter. Der sagte, das beste Mittel dagegen ist eigentlich, sich einzubringen. Es führt zu einer Selbstwirksamkeit, einbringen, ob nun, ich sag mal, im Betrieb, im Sportverein, wo auch immer, in der Gemeinde. Und ich habe das an mir selbst gemerkt. Diese Aktivität, ich muss das jetzt mal sagen, Initiative Handlungsfähiger Staat, das war brutal viel Arbeit, kann es nicht anders sagen. Weil es einfach kompliziert war. Wir haben so viel gesprochen. Wir haben so, aber dieses Gefühl, Wirkung zu haben, und wir hatten wirklich Impact. 2/3 unserer Vorschläge zum Koalitionsvertrag. Es gibt dieses Ministerium für Digitales und Staatsmodernisierung. Das hatte vorher keiner auf der Uhr. Es gibt die föderale Modernisierungsagenda. Es gibt eine Sozialstaatskommission, die am Ende Dinge formuliert hat, genau die wir aufgeschrieben haben. So oft widerfährt einem das im Leben auch nicht, muss ich sagen. Und das motiviert mich, kann ich auch nicht anders sagen. Das macht am Ende wirklich Spaß. Ich finde auch das Gespräch mit Ihnen, das macht mir jetzt Spaß.
Mir macht das auch sehr viel Spaß, Frau Jeckel. Und ich glaube, wir könnten noch, wahrscheinlich 5 Stunden würde uns der Stoff nicht ausgehen oder länger. Aber vielleicht trotzdem abschließend gefragt, weil es so ein bisschen auch nochmal einen Bogen schlägt zu einem Thema, was mich selber sehr umtreibt und was wir hier in diesem Podcast auch immer wieder besprochen haben. Also zuletzt auch ein bisschen ausführlicher mal mit Christian Bruch. Nämlich diese Frage, wie politisch muss eigentlich heute ein CEO sein? Mhm. In dem Sinne von, wie beteilige ich mich an diesen gesellschaftlichen Fragen, die jetzt nun ja einfach da sind, die gefühlt intensiver diskutiert werden, die Unternehmen oder die Bürger sehen Unternehmen zunehmend in der Verantwortung. Das ist jetzt auch der Rückgriff wieder auf Edelman. Also man guckt ja auf die Wirtschaft und erwartet auch, dass dort Fragen beantwortet werden, die vielleicht nicht aus dem originären Business kommen. Und ich glaube, dass man sich diesen Themen kompetent stellen muss. Also auch, wie bringe ich mich kommunikativ ein? Wie bringe ich mich in regulatorische Debatten ein? Christian Bruch hat gesagt, er mag den Begriff politischer CEO nicht. Und ich wusste sofort, was er meint. Ja. Und er sagte, er wird von einem gesellschaftlichen CEO sprechen. Und das ist auch was anderes als CSR, und also Corporate Social Responsibility. Das ist was anderes. Und da hatte er einen Punkt. Und er sprach aber auch sehr offen an zu sagen, was oft für CEOs schwierig ist, ist diese Schnittstelle, insbesondere zu Medien, die natürlich sozusagen ja auch ein Vehikel sind, um an diesem gesellschaftlichen Diskurs dann teilzunehmen, die kompetent zu bespielen. Was sind denn da Ihre, also ich sag mal, Einsichten oder Erfahrungen, die Sie teilen können? Wie macht man das als Unternehmensverantwortlicher kompetent? Vielleicht insbesondere auch, wenn es jetzt um diese Fragen geht, die unsere Zukunftsfähigkeit betreffen. Das ist ja sozusagen das, was uns jetzt auch die letzten anderthalb Stunden umgetrieben hat.
Ja, also ich bin der Meinung, von der politischer CEO ist jetzt echt ein schwieriger Begriff. Ich glaube, es ist jetzt nicht die Aufgabe des Unternehmenslenkers, also gerade wenn er ein angestellter Manager ist, permanente, ich sag mal, programmatische Empfehlungen abzugeben. Ich glaube, das meinen sie auch nicht. Aber ich finde auch, der sollte nicht aktivistisch sein. Es kommt also natürlich immer aufs Unternehmen drauf an. Ich sag mal, Ben & Jerry's, klar, musst du ein aktivistischer CEO sein. Das gehört zur Markenidentität. Aber gut, insgesamt, glaube ich, plädiere ich nicht dafür. Aber wofür ich ganz bin, dass ein Unternehmenslenker sich seiner Verantwortung bewusst ist. Er profitiert von einer, leben zu können in einer Demokratie. Die Demokratie ist, glaube ich, mühsam. Ich glaube, das merken wir gerade. Es ist ein mühsames Geschäft. Aber nicht in einer Demokratie zu leben, ist nun wirklich ein ganz trauriges Schicksal. Und ich glaube, da müssen wir uns manchmal noch dran erinnern, dass wir eben alle eine Rolle haben, diese Institutionen zu pflegen, auch so zu renovieren natürlich, für Erneuerung zu sorgen. Aber am Ende diese Wertschätzung dessen, all dieser Institutionen, die wir haben, die uns, glaube ich, gute Dienste geleistet haben, und auch, davon bin ich überzeugt, auch weiterhin gute Dienste leisten, diese zu schützen, das ist eine Verantwortung von Unternehmenslenkern. Und diese Despektierlichkeit, von der Sie gesprochen haben, die sollten wir ablegen. Ohne aber, ich finde, wir dürfen auch schonungslos durchaus auf Missstände hinweisen. Verstehen Sie mich nicht falsch. So, und ich glaube, da gibt's natürlich gerade inhabergeführte Unternehmen, die da besser agieren können. Ich sag mal, ein Herr Wirth kann natürlich anders sprechen. Übrigens finde ich toll, wie er da sich da auf seine alten Tage involviert. Aber auch eine Frau Leibinger-Kammmüller mischt sich ein. Das finde ich auch gut. Ich glaube, es ist immer wichtig, dass es ein vernünftiger Ton hat, dass es nicht eine permanente Dresche ist. Aber auf die Dringlichkeit der Veränderungsnotwendigkeit jetzt auch hinzuweisen, das ist auch die Pflicht der Unternehmenslenker. Das finde ich gut. Also Fazit, eine feine Linie ist es meines Erachtens.
Und auch hier wieder Optimismus und Wahrhaftigkeit, das sind sozusagen die Leitsterne, und Pragmatismus und Experimentierfreude vielleicht und Haltung, wenn man so sagen möchte, um mit geradem Rücken diese Dinge dann auch anzugehen, egal vielleicht auch in welcher Funktion, also ob ich in einem Unternehmen verantwortlich bin,
genau.
In der Wissenschaft, in
NGOs. Und das Vorleben, wirklich überall vorleben, sich einbringen in Gemeinschaften, mitwirken, Dinge anders machen, Dinge hinterfragen, aber konstruktiv hinterfragen. Ich glaube, es gibt so viele Möglichkeiten auch für Unternehmenslenker und auch Mitarbeitende, sich einzubringen und mitzumachen. Und da hilft eben nichts, irgendwelche Fahnen hochzuhalten. Ich bin für die Demokratie oder irgendwie immer nur zu demonstrieren oder sowas. Das ist es doch nicht. Es lebt doch von einem lebendigen Miteinander.
Also ich würde sagen, Frau Jeckel, der Appell ist gehört. Sie sind mit sehr gutem Beispiel an sehr vielen Fronten schon unterwegs. Danke dafür, danke aber auch für das sehr, sehr interessante Gespräch, für das sehr offene Gespräch. Und wie gesagt, ich würde am liebsten noch 5 Stunden weitermachen. Vielleicht machen wir das an anderer Stelle.
Wir haben schon lange gesprochen, lange, glaube ich.
Das stimmt. Aber hat mich sehr, sehr gefreut und wünsche Ihnen alles Gute und wir bleiben in Verbindung.
Ich auch. Vielen Dank, Herr Lange, auch für das angenehme, belesenen Gesprächspartner zu sprechen. Das macht Spaß.
Vielen Dank.
Danke.
Das war Deep Tech Unlocked. Ein Podcast mit Thomas Lange und Thorsten Lambertus von 1E9. Wenn es euch gefallen hat, bewerten, kommentieren, teilen und weiterempfehlen. Und wenn ihr euch für Zukunftstechnologien und Innovationen interessiert, schaut vorbei auf www.1e9.community. Bis zum nächsten Mal.